Aber Tiffy, jetzt erzähl mal, was genau hat dich bitte da gestern angetrieben?
Also, Marc und ich gucken gerne Football, American Football. Und Marcs Trauzeug, eigentlich bester Freund, damit du das mal besser zuordnen kannst, der ist bei unserem Team hier, wo wir wohnen, quasi angestellt zum Fotografieren, weil die German Football League braucht immer bei jedem Heimspiel Bilder, die der Fotograf dann zur Verfügung stellt. Und der macht das halt. So, und wir waren jetzt auch die Saison das erste Mal, das erste Mal, Marc war früher schon ein paar Mal gucken und ja, hat halt mega Spaß gemacht, weil meine beste Freundin, meine Lieblingskollegin waren dann noch da und ich habe dann aus Spaß zu Max besten Freunden gesagt, oh, ich würde super gerne mal von unten so ein Spiel erleben, weil wir haben auch bei Netflix die Doku geguckt, die richtig geil ist über die Quarterbacks und die Receiver. Und ja, dann meinte der, ist ja gar kein Problem. Dann kommt ihr mit runter und dann macht ihr mit Bilder. Sondern jetzt muss man dazu sagen, Marc fotografiert und filmt ja oder hat früher das sehr, sehr viel gemacht und kann das auch und weiß auch, was er da tut. Ich auf der anderen Seite nicht. Also waren wir gestern dann dort bei dem Spiel und ich habe quasi eine sehr, sehr alte Kamera bekommen, die immer noch richtig gut ist. Das Gute ist, dass Marc hat zwar nur eine Kamera, aber sein bester Freund halt viele. Naja, auf jeden Fall haben sie mir dann drei Sachen erklärt, wie diese Kamera funktioniert. Davon habe ich mir eine gemerkt. Das hat dann Gott sei Dank auch gereicht. Ich habe die Kamera perfekt eingestellt bekommen, so dass ich nur Point und Klick quasi machen muss. Ja, und dann waren wir da unten am Feld halt die ganze Zeit. Und ich muss sagen, irgendwann hatte ich dann so ein bisschen auch das Timing und habe ein paar richtig coole Bilder geschossen. Ich hoffe, wir müssen es nachher mal auf dem Rechner angucken, ob sie scharf sind. Das ist ja bei Sport immer so ein
Boah, aber
bisschen.
wie cool wäre das denn, wenn dann genau eins auch von deinen Bildern es nachher die Auswahl schafft?
Glaube ich tatsächlich nicht, weil das sind, die muss Max bester Freund heute schon fertig machen. Und deswegen, der hat seine Kamera bei sich zu
Ach
Hause und macht das
so,
heute schon.
okay.
Das heißt aber unsere Bilder, und ich habe halt vor allem auch Bilder gemacht von der Crew und von den Leuten so hinter den Kulissen, die so ein bisschen helfen.
Aber du könntest das quasi dem Team zur
Genau,
Verfügung
also das war
stellen.
so die Hauptsache, dass Marc und ich halt noch Bilder machen, die dann dem Team zur Verfügung gestellt wird. Und ich habe schon, also ich habe von vornherein gesagt, mein Ziel ist es, wenn ein Bild dabei ist, wo man sagt, nicht schlecht.
Oh, ich hätte dann aber auch gerne unter dem Bild deinen Namen als
Ja,
Quellenangabe.
schauen wir mal.
Dann guck mal, dann hättest du quasi noch ein drittes Standbein dir geschaffen.
Nein, das wird nichts mehr. Und ich habe auch gestern schon so Marc im Auto gesagt, also so Hochzeit, also seine Schwester macht ja so Hochzeitsfotografie und so Sachen, die macht das auch traumhaft schön, die hat auch eine Geduld für und ein Auge für. Liegt, glaube ich, in der Familie. Ich könnte das zum Beispiel gar nicht. Also das ist der helle Wahnsinn, was die da für Bilder rausbekommen und wie schön die dann auch bearbeitet werden und so. Ne? Ich habe immer schon gesagt, also sie muss auch irgendwann mal von uns irgendwie noch ein Passion-Shooting oder so machen. Aber ich kann das gar nicht. Aber ich muss sagen, Sport finde ich ganz geil. Also Sport zu fotografieren, da zu warten und dann dem Ball zu folgen und wenn die dann so ineinander rasseln und dann so, da sind schon ein paar coole Bilder entstanden.
Also wird aus dir höchstens die Kala Kolumna des Sports.
Ja, aber ich habe auch keinen Bock, die Sachen zu bearbeiten. Also ich würde nur die Bilder machen und dann muss ich jemand anderes bitte sortieren und bearbeiten, weil
Vielleicht
das,
mag.
ja, genau. Und ich muss sagen, zweimal stand ich halt so in der Endzone. Also du hast halt dann so die Linien, wo du hin darfst und dann stand ich so, keine Ahnung, 5 Meter hinter der Endzone. Und der Quarterback der gegnerischen Mannschaft ist selbst gelaufen. Und dann hatte der so ein Effekt drauf. Und dann kam der im Vollspeed auf mich zu. Und ich stand da mit meiner Kamera. Und ich war in der Schockstarre. Ich wusste, am besten bewegst du dich jetzt weg, weil sonst liegst du da.
Ich wollte gerade sagen, hattest du überlegt, ist es mir das Bild wert?
Ich habe nicht
Oder?
mal abgedrückt. Ich war in der Schockstarre. Ich stand und dann dachte so, bitte renn mich nicht um, bitte renn mich nicht um. Und er ist so schön, als hätte er erwartet, dass ich Bilder mache. Aber ich habe nur da gestanden. Er hat dann so, ist dann so joggend ausgelaufen, Gott sei Dank. Und dann, es war glaube ich im dritten oder vierten Quarter, stand ich auf der anderen Seite und dann kam schon wieder vom gegnerischen Team. Und er ist diesmal den Ball gelaufen und kam dann nochmal mehr oder weniger im Vollspeed auf mich zu. Und diesmal dachte ich, halt drauf. Und da sind auch zwei richtig coole Bilder entstanden.
Also das bestätigt uns aber mal wieder, dass dein Überlebensinstinkt gleich null ist.
Aber vor allem, weißt du, wenn da so 2 Meter Kerle, die doppelt so breit sind wie ich und da gefühlt doppelt so groß auf einen zukommen, das ist schon böse. Und
Ja.
beim Einlauf darfst du ja noch aufs Feld.
Okay.
Und ich habe mich nicht getraut. Und Marc und sein bester Freund die ganze Zeit so, komm jetzt, komm mit. Sondern stand ich da und dann kommen diese Kerle auf dich zugerannt. Und auf einmal waren die zwei weg. Und ich dachte so, und ich stand da und dann gibt es so witzig von meiner Lieblingskollegin von ihrer Position aus eine Story. Und da siehst du, wie auf einmal diese ganzen Männer und Riesenkerle um mich rumstehen und ich nur noch gucke, wie ich irgendwie da rauskomme. Sonst hätte ich gefühlt in diesem Huddle drin gestanden.
Ich wollte gerade sagen, du siehst vor allem auf deiner Höhe, siehst du ja eigentlich nur Oberkörper, Brust.
Ja. Oh Gott, das war so witzig. Also es war wirklich cool, Es hat echt Bock gemacht, muss ich echt sagen. Also ich glaube, nächstes Jahr habe ich schon gesagt, ich würde gerne nochmal mit und nochmal Bilder machen.
Okay, wenn du nochmal Bilder machen gehst, dann sag mir bitte vorher Bescheid, dann komme ich nämlich auch mal mit.
Ja.
Das würde ich mir gerne live und in Farbe anschauen.
Das hat schon, und vor allem von unten siehst du das alles ja anders, ne? Wenn die dann so ineinander rasseln, das hat gekracht und gescheppert und, oder wenn dann so die sich ineinander rennen und auf einmal liegt dir dann quasi so jemand zu Füßen und schlittert so vor dich. Ja, oder halt auch mal, wir durften ja dann beim Team dabei stehen und dann hörst du mal auch die Anweisungen und wie die miteinander reden und das ist ja auch alles Englisch, also das sind ja auch viele, die aus Amerika hier rüberkommen. Witzig war es, wenn du auf der anderen Seite stehst, weil da fühlst du dich wie so in Feindzone, ne? Als wärst du so ein Spion. Ja, das war witzig, aber ich bin heute Morgen echt durch, weil das war wirklich lang. Aber
und trotzdem bist du heute Morgen am Start.
Ja, nicht so top gestylt und gut aussehend wie du.
Ja, das ist diesmal ein Kontrastprogramm zu sonst. Die Sache ist die, wir haben tatsächlich unsere selbstgesetzte Followerzahl überschritten.
Oh ja.
Und wir haben uns ja gegenseitig versprochen, dass wir dann uns auch mal trauen, uns wirklich vor die Kamera zu stellen und mal ein Bild für euch zu machen. Und dann haben wir beide gesagt, okay, so ganz, ganz gammelig, wie wir uns sonst gegenüber sitzen, können wir das nicht durchziehen. Und dann habe ich mir heute Morgen die Mühe gemacht, habe tatsächlich eine Bürste an die Haare gebracht, ein bisschen Wimperntusche auf die Augen und jetzt kann es nachher losgehen. Dann können wir auch endlich mal ein Bild machen. Also das muss ich als Erklärung dabei machen. Weil normalerweise sitzen wir uns wirklich so nicht gegenüber.
Das stimmt.
Sind wir bereit?
Ja.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Bevor wir zum Kapitel kommen, habe ich über was nachgedacht, was in den Kommentaren stand. Ich habe auch den Kommentar eben extra nochmal nachgelesen, in der Zeit, in der du deine Notizen ausgedruckt hast. Mhm. Und zwar kam der Kommentar, nachdem ich ja gesagt hatte, oder wir beide gesagt haben, dass wir zu Riddocks Hintergrundgeschichte noch nicht viel wissen. Gab es bei Instagram einen Kommentar, dass Riddock vielleicht Geschwister hatte, die vor ihm im Reiterquadranten waren und dass denen dort was Schlimmes passiert ist, die es quasi nicht aus dem Reiterquadranten geschafft haben oder wer weiß, ob eigentlich auch noch seine Eltern leben. Wir wissen das ja wirklich überhaupt nicht, selbst nach dem dritten Buch noch nicht. Und dann hat mich das an einen anderen Kommentar auf TikTok erinnert. Ich lese eindeutig so viele Kommentare, seit ich da Zugriff zu allem habe. Und die Person hat gesagt, ja, das ganze Buch ist ja aus Violets Sichtweise geschrieben, bis auf die 2, 3 Zusatzkapitel aus anderen Sichtweisen. Und dass wir ja quasi genau die Infos haben, die auch Violet hat. Und dann habe ich mich gefragt, Moment, Riddock entwickelt sich ja zu einem ihrer besten Freunde. Wie kann das denn sein, dass sie selbst dann so wenig über ihn weiß bisher? Wir wissen von Rhiannon ja viel, viel mehr, was das Familiäre betrifft. Findest du das nicht auch komisch?
Ich finde aber, wir wissen sehr, sehr wenig über ganz, ganz viele Charaktere. Also auch über Zayden, finde ich, wissen wir wenig für das, was die beiden so miteinander tun.
Aber es wird in Buch 3 ja schon deutlich besser, die Infos, die wir über ihn haben. Und zumindest was so grob seine Herkunft betrifft, über seinen Vater wissen wir ja direkt was.
Das stimmt, aber über seine Mutter zum Beispiel nicht.
Nein, aber es ist also immer noch mehr als bei Riddock.
Buch 3, ja, aber trotzdem, bis dahin ist es immer noch sehr, sehr wenig. Ja. Er hat ja nicht drüber gesprochen. Es ist ja ein Zufall, dass wir über die Mutter was erfahren.
Aber ich finde es krass, dass Riddock quasi ein noch größeres Geheimnis daraus macht, als Zayden, der König der Geheimnisse quasi.
Ja, ich bin gespannt. Irgendjemand hat auch spekuliert, jetzt nicht bei uns auf den Social-Media-Kanälen, sondern woanders, dass vielleicht Buch 4 nicht mehr nur aus Violets Sicht, sondern viel, viel mehr Kapitel aus anderen Sichtweisen sein wird.
Aber das wäre cool.
Kenne ich auch.
Ich würde sagen, damit starten wir jetzt einfach in Kapitel 11.
Das Vorwort ist ja von Major Rory Lee. Leitfaden zur Besänftigung der Götter. So, pass auf, das ist die zweite Auflage.
Ja.
Warum ist das die zweite Auflage? Was hat sich zur ersten geändert? Wollen die Götter jetzt anders besänftigt werden oder was?
Gute Frage. Also es ist ja an sich nichts Ungewöhnliches, dass es von Büchern alle paar Jahre nochmal eine neue Edition gibt.
Ja, aber das verstehe ich, wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, so ein Buch ist wie hier, wo zum Beispiel dann noch, wenn noch ein Rechtschreibfehler gefunden wurde. Oder aber Richtig. Bei einer Götterbesänftigung, beziehungsweise werden ja auch in Büchern teilweise Sachen geändert, die zum Beispiel bei Harry Potter wurde, glaube ich, wenn sowas wie der Marsriegel wurde, ein Schokoriegel geändert oder so.
Ja.
Aber bei einer Besänftigung der Götter.
Vielleicht hat sich da auch jemand verschrieben. Vielleicht waren das auch nur Rechtschreibfehler. Oder ich habe ja sowieso diese Theorie, dass ganz viel, was diese Götter betrifft, immer angepasst wird, dass es der Regierung so ein bisschen in die Karten spielt.
Das kann natürlich gut sein.
Es könnte ja wirklich sein, dass die, was weiß ich, nach dem letzten großen Handelsabkommen, nach dieser Rebellion, dass die nach irgendwas nochmal da so ein paar Punkte angepasst haben, um vielleicht auch nochmal mehr Druck oder mehr Angst zu schüren. Das könnte natürlich auch sein.
Ja.
Aber du bist jetzt so direkt gestartet. Ich kam gar nicht zu meiner süßen Trigger- und Spoiler-Warnung.
Oh, Entschuldigung.
Mensch.
Die habe ich schon zack über Bord geworfen.
Die hat bestimmt schon jemand vermisst jetzt.
Ja, wir wissen auch beide, wer.
Also, die Trigger-Warnung an dieser Stelle. Es sterben Leute. Und unsere Spoiler-Warnung, die ist natürlich immer die gleiche. Buch 1 sollte man gelesen haben.
Ja.
So, Entschuldigung, das musste ich jetzt noch einschieben.
Nee, alles gut, alles gut. Ich finde aber das Vorwort zu Kapitel 11 hätte besser zu unserer letzten Folge gepasst, als wir mit dem Verbrennen von Aurelies Sachen. Ich habe ja gesagt, ich hätte es besser als eigenes Kapitel gefunden oder dachte zumindest, wäre ein eigenes Kapitel und dazu hätte es gepasst, weil es geht hier darum, was mache ich, wenn jemand verstorben ist? Und zwar, dass alles verbrannt werden muss. Es reicht ein einfaches Feuer, es muss jetzt kein was auch immer für ein Feuer sein. Und jetzt kommt ein komischer Satz. Derjenige, der nicht Melek zu Ehren verbrennt, wird von Melek verbrannt.
Genau.
Hä?
Habe ich auch nicht ganz verstanden.
Also ich habe mir aufgeschrieben, was ist damit gemeint? Wie wird man von Melek verbrannt?
Oder es ist halt wirklich so ein bisschen sinnbildlich gemeint, dass du dann, wie wenn man sagt, pass auf, dass du dich an der Sache nicht verbrennst.
Ja, oder ich hätte jetzt eher gedacht, weil hier geht es ja darum, dass die Person schon tot ist. So Himmel, Hölle.
Ach so, okay.
Weil die Person lebt ja nicht mehr.
Ja. Ich hatte ganz andere Gedanken noch zu dem Vorwort. Das Vorwort hat mich auf so vielen Ebenen ein bisschen verwirrt. Aber bevor ich jetzt zu meinen Fragen komme, ich glaube, wir können heute allein eine Viertelstunde über das Vorwort wahrscheinlich reden. Ich sage dir doch immer so gern, wie oft aus Büchern was zitiert wird.
Ja.
Möchtest du schätzen, wie oft in Fourth Wing was aus diesem Buch zitiert wird?
Zweimal? Viel mehr oder viel weniger?
Weniger.
Einmal nur?
Es blieb jetzt nur eine Zahl übrig, ne? Genau, nur einmal. Aber zusätzliche 6 Zitate, und das würde dich jetzt freuen, weil du hast mir von Anfang an gesagt, in Onyx Storm wird der Fokus auf die Götter gelegt.
Ja.
Deswegen kommen da ganze 6 Stück.
Ja.
Also viel, viel mehr als in Buch 1. Und in Buch 2 kommt gar kein Zitat aus diesem
Da ist aber auch nicht viel
Band.
Zu den Göttern tatsächlich. Nee. Also Buch 3 ist sehr götterlastig, war aber ganz spannend, fand ich.
Nur deswegen passt es ja. Und du freust dich ja immer, dein innerer Monk freut sich ja immer, wenn Dinge passen.
Ja.
Und ich habe aber auch eine Frage hier zu diesem Wort. Was ist denn im Deutschen? Belongings.
Habseligkeit.
Pass auf. Ich habe mir das jetzt mal mit dem Buch von Brennan als Beispiel überlegt. Brennan hatte das Buch ja extra für Mira geschrieben. Das war ja quasi von Anfang an so geplant, dass ihr das helfen soll im Reiterquadranten. Und auch andere Figuren später im Buch stellen Dinge her für andere. So. Wenn jetzt jemand stirbt, der sowas für jemand anderen gemacht hat, wie jetzt zum Beispiel Brennan das Buch für Mira, zählt das dann zu dem Geber, quasi zu Brennan, oder würde das in dem Moment als Besitz von Mira gelten, weil es für sie gedacht ist? Ist Malik vielleicht deswegen überhaupt nicht entzürnt, weil die Sachen immer schon für jemand anderen gedacht waren?
Das kann natürlich sein, aber an sich ist dieses Vorwort die größte Lüge überhaupt, weil doch die ganze Welt Sachen behält, was sie nicht behalten sollten.
Ja, und deswegen kam auch dieser Satz, eins hat mich auf so vielen Ebenen irritiert, weil da steht ja, it is a grave offense against Malik to keep the belongings of a dead loved one. Heißt das, wenn ich jemanden zum Kotzen finde, wie jetzt zum Beispiel Jack Barlow, dürfte ich von dem dann alles behalten?
Das ist eine gute Frage.
weil es wird ja hier wirklich betont, dass es quasi jemand...
Eines geliebten toten Menschen.
Richtig. Heißt das eigentlich, ich darf gammeln, solange ich die Person einfach scheiße fand?
Das ganze Vorwort. Naja.
Und hier steht auch ganz klar jetzt wieder, dass die Besitztümer verbrannt werden müssen auf einmal. Und im Kapitel davor klang es doch so optional, ob es verbrannt werden muss oder begraben werden kann.
Ja, obwohl wir da ja auch schon gesagt haben, wahrscheinlich bezieht sich das entweder oder auf den Leichnam und die Sachen müssen definitiv verbrannt werden.
Das ist aber einfach nicht schön klar geschrieben.
Nee, das sowieso. Hallo, ich erinnere dich an unsere mehr als drei oder mehr als vier, mehr als zwei.
Also, Diskussion, ja.
Ja, dementsprechend,
also,
keine Ahnung.
Unterm Strich, ich bin der Meinung, wenn ich einfach alles scheiße finde, dann darf ich von jedem gammeln.
Gut möglich. Ich finde, wir lassen das jetzt einfach so stehen und starten mit dem Kapitel.
Okay, aber ich habe trotzdem geguckt zu Major Rorilly. Mhm. Gibt es einfach mal wieder null Infos. Er ist aber auch schon wieder ein Major. Ich hoffe, du erinnerst dich an meine... Jetzt habe ich extra was rausgeguckt für dich, das würde dich freuen. Escher war auch ein Major vom Rang her.
Okay.
Ja.
Gut.
Ich habe es nachgeguckt.
Sehr löblich.
Das hat wieder in dieses reingespielt. Warum sind die eigentlich alle Major, die hier so Bücher schreiben?
Also, sie haben weiterhin Trainingsdurchläufe auf dem Gauntlet. Und für wie laufen die alle nicht so gut? Und sie kommt nie weiter. Sie hat immer Probleme bei diesem Kamin, denn der Kamin ist, der startet schon relativ hoch anscheinend und wird dann oben hin breiter. Sie ist einfach zu klein dafür. Hm. Tynan hat auch immer noch große Probleme und spuckt deswegen Gott sei Dank keine großen Töne mehr. Jetzt frage ich mich, Tynan hat das da die Probleme an den Bojenkugeln. Wieso ausgerechnet da dran? Also ich finde im Vergleich zu den anderen das ja eher ein leichteres Hindernis, weil du springst ja dran und kannst dich ja sogar noch an diesen Metallseilen sehr, sehr gut festhalten.
Ich glaube, Violet hat gesagt, dass dort einfach die Kraft von jemandem getestet wird, weil du dich musst festhalten und musst so seitlich an diesen Kugeln vorbei, ohne dass du währenddessen halt loslässt.
Aber das würde ja bedeuten, dass Tynan weniger Kraft hätte als Violet. Das kann ich mir halt nicht vorstellen.
Ach, vielleicht hat Rebecca das aber extra so gemacht, weil wir allein durch Violets Willen hochzukommen. Vielleicht ist da der Unterschied. Vielleicht ist sie mental einfach stärker als Tynan.
Vielleicht ist es auch koordinativ nicht so einfach, dass Tynan einfach ein Grobmotoriker ist. Das habe ich mir auch noch überlegt.
Wir müssen jetzt aber auch an dieser Stelle schon mal erwähnen, wenn wir jetzt da schon drüber reden, Tynan ging es ja wie Violet. Er hat es in den Probedurchläufen nie geschafft. Mhm. Hat es aber am Presentation Day auch nach oben geschafft. Mhm. Also wenn der nicht auf so einen cleveren Plan wie Violet kam, hat Tynan auf einmal über Nacht irgendwie die Fähigkeit in sich gefunden, dieses Hindernis zu überwinden. Es steht auch nachher im Kapitel nie, wie er das geschafft hat.
Genau.
Und das nervt mich, muss ich gestehen, weil ich denke mir halt, wenn der es in keinem einzigen Probedurchlauf geschafft hat, Violet schafft es ja nachher durch andere Dinge.
Ja.
Aber Tynan muss ja quasi auf einmal entweder ungeahnte Kräfte entdeckt haben oder ein Brain entwickelt haben.
Genau.
Komisch.
Ja. Beim 9. und vorletzten Durchgang ist Vi so sauer, dass sie den gesamten Parcours am liebsten lichterloh in Brand stecken möchte. Und ich frage mich, ist das schon ein Hinweis auf ihre Siegelkraft? Weil dieses wütend sein, sauer sein oder andere Emotionen mit gewissen Wingleadern bringt ja etwas aus ihr hervor. Ist das schon ein Hinweis oder ist das jetzt, interpretiere ich da zu viel rein?
Diesmal habe ich es nicht als Hinweis gesehen, sondern einfach nur, wirklich, wenn man so unfassbar wütend ist, dass sich fast schon der rote Schleier vor die Augen legt. Es kann natürlich sein, sie hat ja später auch mit ihrer Siegelkraft immer dieses Überhitzen so ein bisschen. Also ich verstehe, wo dein Gedanke herkommt. Ich habe es einfach so hart gefühlt, dass ich gedacht habe, ich kenne das. Ich werde auch zum feuerspeienden Drachen, wenn mir was so richtig auf die Nerven geht.
Das stimmt.
Aber vielleicht habe ich es deswegen auch einfach nicht weiterinterpretiert.
Das kann gut sein. Aber es kommt hier tatsächlich, finde ich, so ein Foreshadowing auf was anderes. Denn der Kamin ist, der soll simulieren, wie viel Kraft und Beweglichkeit es braucht, um auf den Rücken eines Drachen zu steigen. Und genau das ist ja ihr Problem nachher.
Ich liebe es einfach, dass wir zwei uns langsam so telepathisch synchronisieren. Weil ich habe wortwörtlich das Gleiche mal wieder aufgeschrieben und dann die Idee hier eingebracht, die sollten eine Mindestgröße für den Reiterquadranten einführen. Es gibt es doch bei manchen Berufen, sogar im realen Leben.
Das stimmt. Und bei Achterbahnfahrten.
Genau. Wo ist die Mindestgröße für den Reiterquadranten, wenn man sie braucht?
Ja.
Ach, wie schön. Guck mal, wir müssen gar nicht weiter drüber reden. Wir sind uns einig.
Tja, das ist wirklich schön. Wenn ich doch so die ersten Folge hole, wo wir... Gut, sagen wir mal so, es wird bald mehr Zayden kommen. Ich glaube, da wird wieder mehr diskutiert. Bei Dane sind wir uns ja mittlerweile auch einig. Also mittlerweile nervt er mich ja auch. Ree versucht zu helfen und sagt dann, ja, aber ich kann dich doch irgendwie quasi da hochhieven. Und also sie versucht irgendwie, ihrer Freundin auszuhelfen. Sawyer hingegen... Alles Bullshit, funktioniert nicht. Also Sawyer macht so alles zunichte, was die sich am Überlegen sind. Denn sie dürfen sich nicht berühren. Mhm. Sie dürfen sich nicht gegenseitig helfen. Und da meine Frage. Wenn während des Gauntlets-Parcours, auch da, es sind ja nur diese 60 Sekunden Zeit dazwischen, so, gleiche Situation mit Aurelie und Violet. Einer stürzt ab oder eine stürzt ab und man, normaler Menschen haben ja den Reflex, ich versuche der Person zu helfen. Was passiert, wenn man eine Hand ausstreckt und die Person damit rettet?
Vielleicht wird die Person, die ich dann gerettet habe, automatisch disqualifiziert. So wie wenn sie ein Seil nach unten klettert.
Aber was passiert dann? Nochmal die gleiche Frage.
Vielleicht wie bei Sawyer, dass sie dann das Ja wiederholen müssen. Vielleicht zählt das dann als nicht bestanden.
Ja. Weil du lässt ja dann nicht einen Stern bei, oh, ich durfte dich nicht anfassen.
Ich könnte mir dann vorstellen, das zählt dann als nicht bestanden für die Person, die damit gerettet wurde.
Ja, gut möglich.
Aber ich glaube, Sawyer meint hier diesen Kommentar Violet und Ree gegenüber. Der meint jetzt, glaube ich, gar nicht mal blöd. Ich glaube, der will beide nur darauf hinweisen, es bringt euch nichts, wenn ihr das macht, weil in dem Moment werdet ihr quasi beide durchgefallen. Also wir lernen ja Sawyer später noch wirklich gut kennen und das ist ja ein super netter Typ.
Ja.
Deswegen glaube ich, der meint das nicht doof.
Aber der ist schon sehr ehrlich.
Was ja nichts Schlechtes ist.
Nee, aber teilweise dann auch sehr direkt. Das wird nachher besser. Also wenn sie mehr in diesem Freundschaftsding drin sind.
Ach so, du meinst, dieses Direkte kann manchmal so ein bisschen unempathisch wirken.
Hart halt.
Ja.
So wie jetzt hier.
Ja, Rhiannon sagt ja auch direkt, sag mal, was soll denn das gerade? Bist du jetzt gerade nur hier, um Hoffnungen zu zerstören? Klar, ich verstehe auch, wo Rhiannon herkommt. Mhm. Sie will halt Violet aufbauen. Und fühlt sich da jetzt hart ausgebremst von Sawyer. Auf der anderen Seite, ich denke, Violet hat es selbst dann auch schon gewusst. Wenn Sawyer die Regel kennt, man darf sich nicht anfassen, hat Violet die ja auch 100% selbst gekannt. Von daher, ich glaube, sie steckt das besser weg als Rhiannon den Kommentar.
Ja, glaube ich auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir zeitlich sind gerade, als die hier sprechen. Ich vermute vorm 10. Versuch.
Ja, genau, vor dem 10. Versuch.
Genau, aber wir bekommen den 10. Versuch hier nicht mehr mit, richtig?
Nein, aber von dem, was später kommt, würde ich mal davon ausgehen, dass der 10. Versuch genau wie die 9 davor gelaufen ist, dass es da einfach keinen Unterschied gab.
Ja, vermute ich auch. Mhm. Sie ist schon wieder darüber am Nachdenken, ob sie in den schriftgelehrten Quadranten, den ich nur noch mit SGQ abkürze übrigens, abzuhauen. Wenn, muss das dann heute Nacht passieren, denn am nächsten Tag ist der Presentation Day. Und sie will aber nicht. Ihr Herz krampft sich zusammen. Sie will nicht. Ich glaube auch der Gedanke, ihre Staffel und Zayden nicht mehr zu sehen. Also Zayden ist noch sehr unterbewusst, aber ich glaube trotzdem, bei Vivi ist es sehr bewusst, nicht mehr unterbewusst. Bei Vivi glaube ich allerdings schon, dass, aber auch der Gedanke, Dane zu verlieren. Ich glaube, das spielt, irgendwann muss ich eine Kamera mitlaufen lassen. Deine Gesichtsausdrücke sind böse. Naja, auf jeden Fall, ich bringe mal meinen Satz zu Ende. Die hinter sich zu lassen, die nicht mehr zu sehen, ist, glaube ich, schon auch etwas, was dazu beiträgt.
Ja, ich glaube, das spielt alles mit eine Rolle. Aber ich glaube, der größte Teil ist einfach, dass irgendwas von ihr innerlich weiß, was ihre wahre Bestimmung ist. Also da glaube ich schon dran. Ich bin ja auch ein Mensch, der so ein bisschen an Schicksal glaubt. Und deswegen denke ich, dass sie immer dazu bestimmt war, Reiterin zu werden. Und dass sie das auch dadurch, dass sie jetzt in dieser Situation ist, auch immer mehr zulässt, dieses Gefühl.
Ja, und sie sagt ja auch selbst, sie will wissen, habe ich das Zeug zur Reiterin? Mhm. Aktuell würde sie, glaube ich, lieber sterben, als im SGQ ein sicheres Leben zu leben.
Das ist aber eine sinnvollere Abkürzung als dein Pi mal Daumen, das du gemalt hast.
Pi mal Daumen war wunderschön.
Aber das hier ist eine wirkliche Zeitersparnis.
Das stimmt, mein Pi mal Daumen war keine Zeitersparnis. Aber schriftgelehrter Quadranten ist ganz schön lang.
Ja. Apropos Schriftgelehrten, die kommen jetzt auch mal hier wieder an den Start zur verstorbenen Liste. Und ich habe alle Namen nachgeguckt.
Danke, ich habe sie aufgeschrieben und habe hinten dran geschrieben, Vivi fragen, ob das jemand Wichtiges ist.
Nee, sind eigentlich keine wichtigen Leute. Obwohl, Moment, einer davon, den möchte ich kurz hervorheben. Wir sind jetzt gerade am Presentation Day. Es ist der 29. September. Einmal noch bitte schön gesagt hier das Datum. Very good. Wir sind also im selben Monat, wie tatsächlich die Folge rauskommt.
Stimmt.
Oh.
Ja, bei uns kommt es raus am 15. September. Hier sind wir beim 29.
Ja.
Also gar nicht schlecht.
Gar nicht so weit weg. Der einzige Name, der vielleicht ein bisschen wichtig ist, ist Cameron Dyer. Und zwar aus dem Grund, das ist jetzt weit nach vorne gedacht, aber den Hinweis gebe ich dir. In Iron Flame heißt ein Kadett bei den Heilern genauso. Mit Nachnamen.
Ah, mit Nachnamen. Ich dachte gerade komplett genauso. Dazu.
Entschuldigung, Entschuldigung. Das war ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Aber mit Nachnamen. Und zwar einer von denen, der mit auf diese Mission geschickt wird. Dieses Überlebenstraining.
Ja, ja, ja.
Und der hat da noch eine kleinere Rolle, nennen wir es mal.
Okay.
Und dann hatte ich überlegt, ob das vielleicht der jüngere Bruder ist. Könnte
sein.
Nur deswegen war das der einzige Name, der so ein bisschen was hergegeben hat.
Mhm.
Zu den anderen zwei gibt es wirklich nichts groß zu sagen, obwohl sie mit Vor- und Nachnamen genannt werden. Wie schön.
Mhm.
Und Ave Pilipa, der war im zweiten Jahr.
Das ist die Überraschung, denn Imogen und Quinn ziehen scharf die Luft ein, denn ja, das sind nicht nur die Rookies, die sterben.
Genau.
Ich habe mich hier nur gefragt, ziehen die hier scharf die Luft ein, weil sie nichts von dem Tod wussten oder weil sie erneut traurig sind. Das hat mich so ein bisschen irritiert.
Es klingt halt so ein bisschen überrascht, gell?
Ja, und das wundert mich, wenn doch jemand aus meiner Staffel stirbt aus dem zweiten Jahr. Oder war es nicht einer aus...
Nee, es war im zweiten Jahr.
Ja, im zweiten Jahr, aber nicht aus ihrer Staffel. Also es war nur allgemein im zweiten Jahr spricht sich das nicht rum.
Hm. Ich weiß es nicht. Es kommt vielleicht darauf an, wie und wann der stirbt. Wenn das vielleicht relativ spät irgendwo ist,
sodass
die noch nicht so viel Gossip-Möglichkeiten über den Tag haben.
Gut, ich kann mir auch vorstellen, die Geschwader sind ja auch getrennt teilweise unterwegs. Vielleicht war das jetzt wirklich was, wenn der im, keine Ahnung, ersten Geschwader ist, hat der ja nicht viel mit unserem Fourth Wing zu tun.
Mhm.
Das deswegen, ja, kann sein.
Genau, es könnte auf jeden Fall sein, dass die zwei den kennen. Aber ich finde es auch hier ganz cool geschrieben, dass hier steht, dass die, dadurch, dass es immer weniger Kadetten werden, dass die immer näher beieinander stehen in dieser Formation. Und ja, je länger wir lesen, desto lyrischer werde ich hier. Wo war das nur, als ich es in der Schule gebraucht habe? Ich finde, man kann das auch so ein bisschen sinnbildlich auffassen, dass sie immer mehr zusammenwachsen, je länger sie halt dort in diesem Quadranten sind.
Mhm.
Gerade was so die Staffeln betrifft als Zusammenhalt. Und das finde ich nochmal so einen schönen Blick auch von Rebecca, wahrscheinlich durch ihren Mann. Weil das ist ja beim Militär genauso. Die haben ja dieses Prinzip der Kameradschaft. Und sind sich ja teilweise fast näher irgendwann als Brüder. Und
das stimmt.
Finde ich ganz schön, das nochmal so zu schreiben.
Ja. Laut Brennan ist heute, also der Presentation Day, einer der gefährlichsten und tödlichsten Tage.
Mhm.
So, Quizfrage. Wegen dem Gauntlet oder wegen der Drachen?
Beides? Darf ich mit beidem gehen? Es ist nicht A, es ist nicht B, es ist C.
Boah, ich weiß es nicht. Ich habe halt gedacht, ich glaube, dass die Drachen eher aussortieren am Presentation Day als der Gauntlet. Ich glaube, dass Gauntlet die 10 Versuche davor mehr aussortiert. Aber ich glaube, am Presentation Day sortieren die Drachen aus.
Mm, okay, verstehe. Du meinst, dadurch, dass die ja am Gauntlet schon so viel Übung hatten.
Viel
dass
ist jetzt übertrieben, aber sie hatten Übung.
Sie hatten Übung, dass die es nicht schaffen, schon vorher quasi dran gescheitert sind und schon, ja, wie Ovely. Immer noch schlimm, dass die dran gescheitert ist, dass die einfach schon vorher gestorben sind.
Mhm.
Das kann natürlich sein. Das finde ich eine schöne Theorie, da kann ich mitgehen.
Ich glaube, die Drachen sind more picky than the Gauntlet.
Wenn wir es allein auf unsere Staffel nachher beziehen.
Oh,
klar.
Oh, ja.
Da sind die Drachen, die sind da dran schuld. Das Gauntlet nicht.
Ja.
Gehe ich mit. Aber ich finde es auch witzig, dass die hier Gauntlet-Duty haben. Die Second and Third Years. Da habe ich mich gefragt, ist das wie beim Frühstücksdienst? Also kann ich mich da auch freiwillig eintragen?
Was gibt's denn noch für Aufgaben beim Gauntlet? Also Zeiten aufschreiben, Staffeln koordinieren, Leichen aufsammeln.
Ich wollte gerade sagen, unten die Leute aufkratzen.
Ja, jetzt mal ernsthaft, aber was soll es da denn noch alles geben? Die brauchen doch jetzt da keine 300 Leute für.
Vielleicht müssen auch manche einfach so kontrollmäßig dazu gucken, dass keiner unerlaubt was benutzt. Vielleicht sind da auch ein paar
das
einfach
so... Das macht doch unsere Madame Ember Nails nachher.
Ja, klar, aber die sieht das ja vielleicht nur oben am letzten Stück. Vielleicht sind da unterwegs noch so ein paar Spotter.
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, ob auf dem Weg quasi noch welche stehen.
Kann ja sein, vielleicht stürzen auch nicht alle ganz nach unten. Vielleicht zerschmettern auch welche irgendwo unterwegs schon.
Ja, und dann müssen die runtergeschubst werden, dass sie weg sind, oder was? Oder werden die runtergetragen? Aber runtertragen ist, glaube ich, nicht.
Ich glaube, die müssen die dann wirklich runterschubsen.
Boah, das überläuft mich. Das ist gerade wirklich eine böse Vorstellung. Boah.
Ja gut, wie willst du sie sonst runterbekommen? Du kannst ja nicht mit einer...
Ja, das lassen sie liegen.
Du kannst ja nicht mit einem Leichnam die Hindernisse nochmal im Rückwärtsgang oder...
Nee, deswegen, das ist eine ernst gemeine Frage.
Ja, ich denke wirklich, die müssten die rein logistisch, müssten die den Hang dann runterschubsen.
Können wir bitte
über was anderes reden? Du hast das doch gefragt.
Ja, ich weiß. Ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Okay, ich habe noch eine Frage zu Fitzgibbons.
Ja.
Also, die Formation löst sich, also er, nee, stopp, anders. Fitzgibbons sagt ja, wir übergeben ihre Seelen Melek und zack, löst sich diese Aufstellung auf. Warum? Der ist doch noch gar nicht fertig. Also, dann fängt ja Dane an oder wer auch immer dann an. Und dann müssen sie sich ja nochmal formatieren.
Ich glaube aber, Fitzgibbons ist für sich fertig. Ich glaube, der liest wirklich nur die Verstorbenenliste. Und ich glaube, immer am Ende der Verstorbenenliste ist dieses We commend their souls to Melek, ist quasi dem sein Schlusswort. Und dann dreht er sich um und rauscht in seiner Robe weg.
Ja, aber Dane muss ja dann noch 3 Takte sagen. Und die stehen ja in Staffeln schon gegliedert. Das heißt, sie müssten doch einfach nur stehen bleiben. Dane könnte seine Ansage machen oder wer auch immer. Bodhi, Garrick. Und dann könnten sie ja gehen.
Ich habe das mit dem Formation auflösen aber so verstanden, dass die dann sich in ihren Staffeln gruppieren.
Ach so.
Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das wird ja nicht mehr in der großen Runde gesagt, sondern Dane sagt das ja auch nur zu seiner Staffel. Und so wird das wahrscheinlich jeder Staffelführer dann machen. Weil die ja sowieso staffelweise zum Gauntlet dann gehen.
Ja.
Also das hat doch jetzt eigentlich Sinn gemacht
sogar. Ja, stimmt, hast du recht.
Aber ich finde Dane hier so arschig. Ich muss es mal wieder einfach erwähnen, weil der ihr noch nicht mal einen aufmunternden Blick zuwirft. Er guckt die ganze Staffel an, außer sie. Ja. Und ich denke mir halt einfach so, Entschuldigung, die Wortwahl wird jetzt ein bisschen derber, aber ich denke mir wirklich, fick dich doch ins Knie, Dane. Weil das ist einfach nicht mehr das Verhalten von einem besten Freund.
Ja.
Den kannst du nur noch in die Tonne kloppen.
Ja.
Wenn du und ich jetzt hier vorm Gauntlet wären, dann fände ich genau das, was Rhiannon macht, richtig. Wir würden nach einer Lösung suchen. Wir würden gucken, wie wir es beide schaffen. Und Dane, ganz ehrlich, der ist wie so ein schmollendes Kind.
Geht halt nicht nach seiner Nase.
Wollte ich gerade sagen, es geht einfach nicht nach dem, wie er es will. Und dann schmollt er wie so ein kleines, protziges Kind.
Genau.
Ich habe uns aber noch Infos zu den anderen Leuten hier von der Seite rausgesucht. Mhm. Zu Quinn, Sienna und Heaton.
Okay.
Einfach, ich habe mal gedacht, ich gebe uns mal wie immer einen kurzen Überblick. Ja. Wer was wie.
Imogen ist nämlich zum Beispiel auch ganz schön böse hier, deswegen gehen wir erstmal zu den Netten.
Also, Quinn Hollis, ich habe uns mal wieder die Basic-Infos, Augenfarbe, Haarfarbe, Drache und so rausgesucht. Augen sind dunkelgrün, danke, der Augenfetisch läuft. Haare sind blond, manchmal mit so einer coolen Strähne.
Ja, kein Rebellionsmal.
Kein Rebellionsmal. Ihr Drache heißt Groove und kannst du dich erinnern, was es für eine Art von Drache ist?
Rot oder orange?
Nee.
Beides nicht?
Nein.
Oh, dann braun.
Nein.
Grün?
Ja.
Stimmt. Stimmt. Grün.
Ja, es ist ein grüner Skorpionsschwanz. Hm. Es ist ein weiblicher Drache. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, erwähne ich jetzt auch immer. Und dieser Drache war vorher mit Quinns Großtante verbunden. Das ist nicht gegen die Regeln. Tatsächlich war das deswegen keine Diskussion, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Es könnte aber dazu geführt haben, dass sie doch eine sehr coole Siegelkraft hat. Mhm. Weil ihre Siegelkraft ist ja Astralprojektion. Und der Name Groove heißt übersetzt Gestalt oder Form.
Na gut, passt.
Genau.
Wie Arsch auf einmal.
Ja, deswegen. Ich finde das immer so schön, wenn es passt und aufgeht. Sie ist relativ groß. Ich könnte mir vorstellen, so Richtung Aurelie dann von der Größe her. Und sie hat, wie ich, deswegen hat es mich auch gefreut, sie hat ganz viele Piercings am Ohr. Hm. Und sie spricht Gebärdensprache fließend.
Das können ganz viele im Reiterquadrant.
Außer Sawyer.
Der freut sich. Aber das finde ich halt so witzig, wenn dann nachher Riddick alles übersetzt.
deswegen habe ich es extra rausgesucht. Sie spricht Gebärdensprache. Ja. So, Sienna. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, es ist eine weibliche Person.
Ja.
Weißt du, was ihre Siegelkraft ist?
Hat die Nachnamen?
Nein, sie hat keinen Nachnamen. Sie hat keinen Nachnamen. Wir wissen aber, was ihre Siegelkraft ist und wir kennen ihren Drachen.
Dann auf geht's.
Ich dachte, du willst jetzt raten.
Ach so, boah, ich krieg Sienna nicht mehr zusammen.
Okay, Windmanipulation
stimmt.
Ist ihre Siegelkraft und passenderweise heißt ihr Drache, oh mein Gott, diese Namen, Gaofel oder so. Das heißt auch Wind übersetzt.
Gesundheit.
Sie hat auch blonde Haare und ihre Augenfarbe wird nicht genannt.
Und kein Nachnamen.
Und kein Nachnamen.
Mhm. Okay, und dann noch
Heaton? Bei Heaton wird es fast jetzt noch extremer von dem, was wir nicht wissen. Wir hatten ja schon gesagt, das ist eine non-binäre Person.
Ja.
Die Haarfarbe wechselt auch ständig, deswegen lohnt es sich nicht, der eine zu nennen. Das reicht nur für ein Kapitel. Und Drache ist komplett unbekannt. Farbe und alles.
Oh.
Ja.
Spannend.
Wir kennen aber die Siegelkraft.
Mhm.
Du nicht?
Ich habe jetzt nicht alle Siegelkräfte im Kopf.
Die ist super witzig. Unter Wasser atmen.
Okay.
Ja, da dachte ich mir auch, wie benutze ich diese Siegelkraft jetzt in einem Krieg? Ich meine, wenn ich gefoltert werde, so Waterboarding, dann ist das eine geile Siegelkraft. Aber ansonsten,
Aber kann Day vielleicht dann auch noch irgendwie anders diese Siegelkraft benutzen?
Keine Ahnung, das ist halt das Problem. Da sind so wenige Infos dazu zu finden gewesen. Wird wirklich die Siegelkraft einfach nur genannt? Day kann unter Wasser atmen.
Keine Ahnung, kommt auch so schnell kein Hinweis irgendwie.
Ist ein bisschen schiere Siegelkraft, ja? Oder?
Müssen wir mal so später
aber
noch auf dem Schirm haben.
Vielleicht aufgrund der Siegelkraft gleicht Day das ziemlich gut aus. Day ist nämlich super gut im Sparring. Es gibt auch diese verschiedenen Patches.
Genau.
Und so ist an der Uniform ein Patch extra dran, wegen dem, ich glaube, Langschwert, dass Day da nicht zu unterschätzen ist.
Die haben eh sehr, sehr viele Abzeichen, Kennzeichen, Ehrenorden.
Außer Seiden.
Ja, also das ganze Universum, die kann doch nicht jeder auseinanderhalten. Also gefühlt kriegt da jeder für irgendwas einen Orden.
Mhm.
Ja, kann am besten Wäsche sortieren, Wäscheorden. Weißt du so? Ey, jetzt mal ernsthaft. Das ist unfassbar, wie viele Symbole es da gibt.
Vielleicht wollen die damit an der Stange halten. So wie wenn du so die Sternchen verteilst. Dass dann so positive Verstärkung. Och, guck mal, du warst super im Sparring. Du hast zwar auch 3 blaue Flecken, aber der andere sieht schlimmer aus. Zack, Patches.
Ja. Naja, kommen wir noch zu Imogen. Imogen ist etwas gehässig. Sie kann wie immer noch nicht so ganz gut leihen, hätte ich gesagt. Denn sie wünscht ihr zwar viel Glück, allerdings mit dem kleinen Hinweis, hoffentlich kommst du nicht zu kurz. Ich find's lustig.
Ja.
Heaton allerdings spricht, also Heaton ist jetzt nicht so die gesprächigste Person.
Nee. Und Middog ist ja total erstaunt.
Ja, dass Day überhaupt reden kann. Deswegen, Heaton wünscht viel Glück, klopft sich auf Herzhöhe gegen die Brust. Also ich glaube, Day meint das wirklich ernst.
Ja, das denke ich auch.
Anders als Imogen. Genau.
Ja.
So, dann kommen wir dazu, Dane schaut wie immer noch nicht an. Also der ist sich eigentlich doch sicher, dass sie gleich stirbt. Er hat absolut kein Vertrauen in Wies Können, hält deswegen keinen Augenkontakt. Ich vermute, dass er sich auch so ein bisschen schämt für seine Gedanken, was aber relativ schnell überrollt wird von seinem Hass, dass sie nicht auf ihn hört.
Mhm. Genau, und gerade wenn ich doch denke, dass meine beste Freundin gleich sterben könnte, ne? So schlimm der Gedanke ist, gerade dann würdest du doch vielleicht irgendwelche schönen Worte finden.
Ja. Ja, vor allem, weil es eventuell ja auch die letzten Worte sein könnten. Mhm. Dann will ich doch nicht die letzten Worte in Bösen enden lassen, sondern ich will doch dann lieber was Schönes sagen und, ne?
Ja, das ist ja genau das, wenn Menschen schlimmerweise Unfälle passieren und dann sich die Angehörigen nachher Gedanken machen, was war denn das letzte Gespräch, was ich mit dieser Person hatte?
Ja.
Was waren die letzten Worte, die ich an die Person gerichtet habe?
Ja.
Und Dane scheint das hier ja alles einfach komplett egal zu sein. Und das finde ich, sagt schon fast mehr als alles andere über seinen Charakter aus.
Ja.
Dass er selbst da seinen schmollenden Protz nicht zur Seite schieben kann.
Ja.
Und lieber, ich meine, er versucht es gleich, in Anführungszeichen, da nochmal kurz mit ihr zu reden. Und selbst da, ich glaube, ich habe aufgeschrieben, Kotz, Kotz. 100 Pro habe ich das genauso aufgeschrieben. Nicht mehr ganz sicher.
Ja. Gut, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich in meinen Notizen bin.
Dann mache ich doch einfach mal kurz weiter.
Ja, bitte. Ach, und Rhiannon, zwar, mit ihrem Kommentar.
Ja. Genau, da wollte ich auch ansetzen.
Guck tu mal. Das.
Rhiannon nimmt ja diese Schwingungen auf und denkt sich auch so, unangenehm. Ich kann das auch total verstehen, wenn ich daneben dran stehen würde, würde ich mir auch denken, oh, wo tut sich jetzt das Loch auf? Ganz komische Spannungen hier. Und dann sagt Violet ja diesen ganz komischen Satz, he wants something I can't give him. Und ich denke mir so, Violet, warum sagst du das denn so zweideutig? Also, wäre ich Rhiannon, ich hätte es genauso verstanden.
Ja, aber ich glaube, sie kann es nicht anders sagen, denn dann würde sie ja Dane verraten, dass er mit Markham einen Plan ausgeheckt hat. Und ich glaube, sie hat Angst, dass, wenn das rauskommt, sie schützt ihn in dem Sinne.
Da komme ich gleich auch noch dazu. habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, gleich später noch. Jetzt muss ich es aber dann doch schon auspacken.
Ja, pack's aus.
Ja, danke schön.
Auch gar nicht zweideutig.
Ich finde gerade meinen eigenen Kommentar nicht mehr. Warum hat sie denn ihm gegenüber dieses unfassbare Bemuttern? Sie bemuttert ihn ja und versucht ständig, seine Gefühle zu schützen.
Aber das, finde ich, geht nochmal zurück auf das, was wir letzte Woche besprochen haben. Dass wir nicht wissen, was mit seiner Mutter war und seinem ganzen Familienleben. Ich vermute, dass der Drang daherkommt.
Ja, es kotzt mich einfach langsam an.
Ja.
Also irgendwann ist halt auch mal gut. Man merkt doch an ihm, dass dieses Ganze von ihr bemuttern und beschützen nur dazu geführt hat, dass er sich noch stärker fühlt in seinem Tun.
Mhm.
Naja, ich habe uns mal kurz passend hier, bevor wir jetzt Richtung Gauntlet uns langsam bewegen, wir sind zwar noch ein bisschen entfernt, aber wir machen uns schon mal auf den Weg, habe ich laut Dania noch 171 Kadetten am Start.
Genau.
Das habe ich uns mal ausgerechnet, prozentual mal wieder. Wir lieben doch Zahlen, Tiffy.
Mhm.
Heißt, es leben noch 57% von denen, die das erste Jahr gestartet haben.
Boah, das ist nicht mehr viel.
Nee, und das in 2,5 Monaten.
Krasse Nummer.
Ja, ganze 127, also 43% sind nämlich schon dahingerafft.
Ja, sie gehen jetzt langsam Richtung Westtor. Die Geschwaderführer bringen höchstpersönlich ihre Rookies zum Gauntlet. Also muss Zayden ja auch irgendwo da sein.
Zayden läuft irgendwo vorne.
Den muss man doch sehen, der ist doch riesig.
Aber da sind doch so viele große, ja, im Reiterquadranten.
Ja, gut. Und es gibt, glaube ich, auch noch größere als ihn.
Ich wollte gerade sagen.
Sie denkt immer noch über ihn nach und ob er immer noch denkt, dass ein Teil von ihm anständig ist. Vivi denkt auch sehr viel über ihn nach.
Ja. Und sie hat mich hier auch genervt ein bisschen mit ihrer Überlegung.
Ja.
Also klar, ich habe mich gefreut, dass sie an ihn denken muss. Aber mich fuckt es sowas von ab, dass sie wieder diese dumme Überlegung hat, which way his scales will tip today. Also,
ja.
Und es nervt mich langsam.
Es gibt noch ein paar Infos über die Staffel. Trina hat wie immer Angst. Luca ist sehr direkt, aber sie hat ja schon irgendwie recht mit dem, was sie sagt. Es könnte nur etwas netter sein, habe ich mir aufgeschrieben.
Ich finde auch, das ist einmal sogar was, wo sie jetzt nicht so komplett daneben liegt. Aber sie ist halt bei mir schon komplett unten durch, leider.
Es ist halt keine gute Ausgangssituation. Sie schnauzen sich alle gegenseitig an. Das ist doch nicht hilfreich in der Situation, wo es jetzt gerade wirklich um einen sehr, sehr wichtigen Tag geht. Weil zum einen muss ich Gauntlet überleben und ich muss die Drachen überleben.
Sie kriegen es aber nachher, wenn das Gauntlet startet, ganz gut in den Griff.
Das
muss man jetzt sagen.
Ja.
So wie sie sich hier zerfetzen, schaffen sie es einmal als Staffel, sich gegenseitig anzufeuern, sobald das Ganze losgeht.
Genau. Dane und Vi, oh, ich habe keinen Bock mehr drüber zu reden, ich bin ehrlich. Ne? Also können wir das einfach überspringen? Also Dane ist immer noch vorwurfsvoll des Todes, angepisst. Jo,
ja, schön. Er hat auch gar nicht mehr wie am Anfang seine Sorge oder Panik.
Nee.
Das ist in seinen Augen auch gar nicht mehr zu sehen.
Ja,
ich glaube auch, das ist auch nicht mehr, wie du eben gesagt hast, das ist auch nicht mehr der Hauptgrund. Er will jetzt einfach nur noch sein Köpfchen durchsetzen, bin ich der Meinung.
Witziger ist dann, wie sich Violet und Rhiannon unterhalten, denn Rhiannon hat eher Angst vorm Geschichtstest als vorm Gauntlet.
Mhm.
Ich glaube, da ist sogar ein Körnchen Wahrheit drin.
Bei Rhiannon glaube ich das auch.
Ja.
Bei uns beiden nicht. Wir wären eher auf Violets Seite.
Ja.
Aber bei Rhiannon kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Vor Geschichte hätte ich auch Schiss gehabt. In Geschichte war ich nicht gut.
Ich habe Geschichte geliebt.
Nee, mir hat es keinen Spaß gemacht. Mir war da zu trocken.
Vielleicht suche ich deswegen so gerne Fakten raus.
Ich war eher der Erdkundemensch tatsächlich.
Was mich nochmal zu dem Punkt bekommt, dass du die Karten nicht so studiert hast.
Stimmt, da war was.
Da war was.
Wir gehen weiter. Zayden gibt das Kommando zum Losgehen und es geht erst der Flammen, dann der Klauen und zuletzt der Schwingenschwarm. Ist es alphabetisch? Im Deutschen ist es auch in Englisch alphabetisch?
Nein, ich habe es extra rausgesucht.
Okay.
Boah, wir sind heute auf so einem guten Weg, weil wir irgendwie dieselben Sachen uns überlegt haben. Wie schön ist das denn hier? Also im Englischen ist es ja Flame, Claw und Tail.
Und auch nicht alphabetisch.
Nicht alphabetisch und komischerweise auch anders als bei der verstorbenen Liste. Bei der verstorbenen Liste kommt nämlich zuerst Claw und dann Flame. Und wo Tail ist, wissen wir gar nicht.
Mhm.
Das heißt, jetzt ganz ehrlich, wir zwei sind ja so Monks. Wie dumm ist das denn, dass die es gefühlt jedes Mal für jedes Event anders anordnen?
Mhm.
Kann man da nicht mal sich auf eins einigen und das dann durchziehen?
Vielleicht haben die Schriftgelehrten einfach zu viel Zeit. Und ordnen für alles oder haben für alles irgendeine Ordnung festgelegt.
Genau, aber davor noch, wie du gesagt hast, Zayden gibt quasi das Kommando, Kompanie, Marsch. da sagt sie ja so ganz stolz, ja, sie muss gar nicht gucken, um seine Stimme zu erkennen oder so irgendwie in der Art. Und ich fand den Kommentar ganz komisch, weil ich gehe doch davon aus, dass sie bekannte Stimmen erkennt. Warum erwähnt sie das hier so, als wäre es was Besonderes?
Vielleicht, weil gerade so viele am Reden sind und dass sie seine dann extra raushört. Ich finde, je nachdem, was es für Stimmen sind, verschwimmen die ja auch sehr häufig.
Ah, okay.
Das war so meine einzige Überlegung.
Ah, weil ich fand es ein bisschen random,
ja,
den Kommentar.
Das habe ich aber öfters hier, dass ich etwas sehr, sehr random finde. Sie gehen durch den mit Magielichtern oder Glühwürmchen erhellten Tunnel.
Ich hab bei TikTok gemerkt anhand der Kommentare, dass sich das ganz viele als schwebende Kugeln vorstellen.
Ja, aber diese Vorstellung geht mir nicht so ganz in den Kopf, muss ich gestehen.
Ich bin halt immer noch bei Fackeln.
Ich bin immer noch bei Glühwürmchen.
Und die meisten Leute sind bei schwebenden Kugeln.
Ja, es ist ja okay. Darf sich jeder vorstellen, wie er will.
Da es noch keine Adaption davon gibt, sind wir noch ganz frei in unseren, ja, in unseren Gedanken.
Jetzt sind ja so am Rand sind so Schatten. Klar, durch die Lichter machen Schatten. Und das ist aber so ein Auslöser für Violet, über Zaydens Kräfte nachzudenken. Und das war auch für mich ein Auslöser, über Zaydens Kräfte nachzudenken. Zayden ist ja mächtig. Und es geht ja hier jetzt auch darum, wie viel Kontrolle muss man über Zayden haben? Ist die nötig? So, könnte er direkt alle ausschalten. Wie mächtig ist Zayden? Also extremst, ja. Hast du es gleich aufgeschrieben?
Ehrlich. Ja, schön, dass wir uns dieselbe Frage stellen wollen.
Ja, Zayden ist, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie mächtig Zayden ist. Zayden ist unfassbar mächtig. Könnte er in dem Moment alle einfach ausschalten? Oder könnte er auch, wenn er auf nachher, später im, oh, wie nennt man das, im Buch 3, wenn die zusammensitzen, Szenario. Und es gibt ja auch später, wo er 7 Leute gleichzeitig ausschaltet. Wie viel kann er ausschalten auf einen Schlag?
Ich glaube, dass auch seine Kräfte, wie bei Violet, so ein bisschen auch mit an Emotionen gekoppelt sind. Nicht so stark wie bei Violet. Ich glaube, er hat mehr Kontrolle darüber. Ob das jetzt aufgrund der Übung ist, ist ja egal. Aber ich glaube, dass auch er, je aufgewühlter er ist, desto explosionsartiger, glaube ich, sind seine Kräfte. Und ich bin der Meinung, dass wir bis Buch 3, wo ich jetzt bin, du bist ja am Ende von Buch 3, so richtig die Limits von seiner Kraft habe ich bis jetzt nicht kennengelernt.
Gut, ein Limit kennen wir.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wir können es jetzt nicht weiter ausführen, ohne zu spoilern. Ja. Aber so grundsätzlich, was er alles mit den Schatten machen kann, wie viele Leute er damit gleichzeitig ausschalten könnte, wird ja nirgends so richtig klar. Und deswegen bin ich der Meinung, Rebecca hat ihn zu einem ziemlichen, ich will jetzt nicht sagen Übermenschen, aber sie hat ihm...
die Waffe. Ich finde nicht, dass Violet die Waffe ist. Ich finde, dass Zayden die Waffe ist.
Das hat mich auch irritiert. Und es gab sogar ein Online-Forum, wo genau sich Leute darüber ausgetauscht haben, warum Violet nicht stärker wirkt als er. Weil sie ja quasi soll eigentlich diese unfassbar coole, ich meine, sie hat eine coole Siegelkraft, aber ich finde auch im Vergleich zu ihm wirkt er halt wie die ultimative Zerstörung.
Ja, weil er halt beides, also er ist Angriff und Verteidigung in einem. Sie ist nur Angriff. Sie kann nicht verteidigen, finde ich.
Ja, vielleicht wurde seine Siegelkraft auch so konzipiert, dass er ihr einfach in allen Lagen Rückhalt geben kann oder sie in allen Lagen beschützen kann.
Ja, können wir ja nochmal ausführlich darüber sprechen, wie irgendwann ihre Siegelkraft entwickelt. So, jetzt kommen wieder 10 Zeilen, Dane einfach nervt. Und ich glaube, Vi hat auch keinen Bock mehr drauf. Deswegen gibt die dem nur noch doofe Antworten und auch nicht mehr so wirkliche Antworten.
Er kriegt auch gerade noch so die Kurve. Er will nämlich an einer Stelle im Englischen sagen, don't be stupid.
Genau.
Und er bremst sich gerade noch selbst aus. Und wenn ich Violet wäre, hätte ich da gesagt, komm, sprich's doch einfach aus. Sag's mir doch einfach ins Gesicht. Und ja, wie gesagt, mir ist sie da noch zu nett. Oder was heißt zu nett? Sie hat zwar auch keinen Bock mehr auf ihn, aber sie könnte ihm mehr Kontra geben. Mhm. Und dann sagt sie ja diesen Satz, ja, es ist unausweichlich, dass einer von uns den anderen begraben wird. Und ich meine, das ist ja kein Spoiler, weil bis Ende Buch 3 leben ja beide noch. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass in diesem Satz irgendein Foreshadowing drinsteckt.
Das kann gut sein. Auf der anderen Seite, es ist ja wirklich so. Also wenn sie jetzt nicht beide gleichzeitig sterben, wird der eine den anderen begraben.
Genau. Ich verstehe auch, wie sie das hier gemeint hat. Sie hat es ja überhaupt nicht blöd gemeint, sondern so wie du, rein auf natürlichem Wege wird normalerweise der eine vor dem anderen sterben.
Ja.
Ich fand aber den Satz hier reinzuhauen, ich bin mal gespannt, ob uns da nicht in Buch 4 oder 5 irgendwas trifft.
Ja. Sie gehen jetzt weiter durch den hohen Torbogen nach draußen und der Ausblick ist atemberaubend. Mhm. Grüne Wiesen, Bäume, bunte Hänge mit üppigen Wildblumen. Oh, ich stelle mir das so romantisch, das ist ja falsche
idyllisch.
Wort, idyllisch vor, ja. Und ich glaube, dass das in der Serie magisch wird.
Ja. Also dann kommt noch ein bisschen Heidi vorbeigelaufen.
Nee, das macht's jetzt kaputt.
Ich stelle es mir auch idyllisch vor, aber es ist ein bisschen zu idyllisch für dann das Gauntlet davor.
Ja, schon. Aber ich, wie gesagt, ich habe ja schon so ein bisschen die Serie so im Hinterkopf und ich glaube, dass so dieses Drumherum, wie ähnlich so ein bisschen, ich habe jetzt Herr der Ringe nicht wirklich viel von gesehen, aber da fand ich auch immer so die Natur und alles sehr, sehr schön dargestellt. Mhm. Und ich glaube, dass das hier auch sein könnte, wenn dann nachher noch die Pulloverschweine dazukommen und die Drachen und das ist bestimmt cool.
Ich glaube, diese ganze Welt kann man super schön designen.
Ja.
Ich meine, dass vieles davon muss ja einfach mit CGI gemacht werden, aber wenn das gut gemacht ist, kann das richtig episch werden. Ja, genau. Gebe ich dir recht.
Violet schaut sich alle Hindernisse nochmal an, blickt Richtung Flugfeld und sie beißt sich auf die Lippe. Sie träumt wirklich davon, es da oben hinzuschaffen. Und sie glaube ich, auch daran. Mhm. Also sie hat so ein Fünkchen Hoffnung. Und Dane fragt ja dann, was sich seit dem Viadukt geändert hat. Und die Antwort finde ich super. Nämlich sie sagt, ich habe mich geändert. Oder ich habe mein wahres Ich jetzt gefunden und meine wahre Bestimmung. Mhm. Und Vi wurde aber durch ihre Wookie-Kameraden und Zayden so und nicht durch Dane. Und das muss man sich so im Hinterkopf behalten.
Ja, ich gebe dir auch recht. Ich glaube auch eher, sie hat ihre wahre Stärke gefunden. Sie hat sich gar nicht verändert, sondern ich glaube, die wurde klein gehalten. Ich meine, wir kennen ja ihr familiäres Umfeld und ich glaube, dass die wirklich als Kind halt einfach ganz anders war wie Mira und Brennan und auch wie ihre Mutter und dass die einfach im Vergleich zu diesen ganzen starken Charakteren um sich rum, dass die immer so ein bisschen klein gehalten wurde oder sich auch selbst im Hintergrund gehalten hat, weil sie sich damit nicht wohl gefühlt hat. Sie hat sich ja mit Büchern einfach besser gefühlt.
Ja.
Und jetzt ist sie aber in einer Umgebung, wo die Leute sie nicht mehr klein halten, sondern wo sie immer mehr Kontakt mit Menschen hat, die sie aufbauen und bestärken in dem, was sie kann. Und das finde ich so schön, dass das jemanden dazu ermutigt oder jemanden dadurch die Freiheit gibt, sich endlich zu entfalten.
Genau.
Schön, das ist so schön.
So, und jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei. Denn es startet direkt im Gauntlet und zwar bei der 4. Etappe. Das heißt, wir wissen ja, dass Vi die ersten Etappen auch im Training immer recht gut gemeistert hat. Deswegen finde ich es ganz gut, dass sie uns jetzt nicht nochmal da durchlaufen lässt, sondern wir gehen direkt in die 4. Etappe rein. Sie hat alles geschafft, ohne ein Seil berühren zu müssen. Sie spürt Danes Blick, lässt sich aber Gott sei Dank nicht so wirklich drauf ein. Tynan und Luca warten auf ihren Start. Ich vermute, es ist die gleiche Reihenfolge wie im Training, oder?
Nee, weil im Training war Tynan ja vor Rhiannon.
Stimmt.
Das ist nicht die gleiche Reihenfolge. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt hier nach was anderem sortiert sind.
Violet ist ja immer weitergekommen als Tynan.
Genau, vielleicht ist Luca. Luca hatte bei dem ersten Versuch, hatte ja auch nach einem Seil greifen müssen. Mhm. Zwar weiter oben als Tynan, aber auf jeden Fall vorm Kamin war das.
Ja.
Und deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass sie nach was anderem hier sortiert sind.
Ja, vielleicht wer als schnellstes oder überhaupt den Gauntlet geschafft hat im Training. Sawyer zum Beispiel als erstes.
Rhiannon, Riddock.
Und dann so abstufen quasi, wo die Leute hängen geblieben sind.
Aber ich muss schon direkt am Anfang hier von diesem Abschnitt eingrätschen. Und zwar sagt sie im Englischen, third ascent complete. Direkt am Anfang, in der zweiten Zeile. Laut dem Kapitel davor ist das nicht korrekt. Sie ist ja gerade über diese Baumstämme am Laufen, an denen Aurelie gestorben ist, ne? Mhm. Das ist laut Kapitel davor, Seite 130, ist das der 4. Anstieg. Rebecca hat sich hier nochmal selbst widersprochen. Es passt nicht. Sie hat einmal eine falsche Zahl hier genannt.
Ja.
Weil der 3. Anstieg ist dieser zweigeteilte mit den Hängebalken und deinen wackelnden Wackelstämmen.
Mhm.
Genau, das ist einfach nicht korrekt hier, die Anzahl. Und das hat mich schon wieder so hart getriggert, weil sie steht ja gerade jetzt vorm Kamin.
Genau, und Kamin ist Nummer 4. Oder vorher hat was nicht gestimmt. Ich glaube, diese Zuteilung zu den Etappen, da war sich Rebecca vielleicht wirklich selbst nicht so einig.
Dann machen wir es einfach so. Irgendwas davon stimmt nicht, weil wer auf Seite 130 nochmal nachlesen will, da hat Rebecca selbst die Anstiege anders geordnet.
Ja.
Und ich bin irritiert, eben hat Dane sich ja noch ein übelstes Gespräch gehalten, er guckt nicht zu. Jetzt sagt sie hier, sie fühlt, dass er zuguckt, also wo ich mir denke, super, ist sich auch uneinig. Und es geht los. Sie hat jetzt einen Plan.
Genau. Also, Rhiannon ist höchstwahrscheinlich schon oben, als Vi am Kamin ist und glaubt an sie.
Die ist oben, das steht da sogar.
Jack Barlow glaubt eher weniger an sie.
Ja.
Aber Jack ist vermutlich auch schon oben. Also, sehr sicher, weil der ist ja im ersten Geschwader.
Ja, der ist auf jeden Fall entweder im ersten oder im zweiten Geschwader. Und die sind ja nach Geschwader sortiert worden. Das heißt, der ist schon fertig mit der Sache.
Jetzt, das ist jetzt halt auch eine Neuerung. Vorher waren die als Staffel unter sich und jetzt können aber alle Rookies zuschauen, wenn sie noch nicht tot sind. So, Violet geht etwas zurück und holt sich jetzt ein Seil. Denn sie kommt ja ohne Hilfe den Kamin nicht hoch. Rhiannon versteht die Welt nicht mehr. So, und jetzt zieht sie das Seil in den Kamin und klettert dann damit hoch. Also Füße an die Wand, am Seil und dann so hochkraxelnd.
Genau, ja. Kann man sich eigentlich, finde ich, ganz gut vorstellen.
Ja. Und irgendjemand schreit jetzt schon von oben, darf sie das?
Ist das schon Amber?
Wahrscheinlich. Wer sonst? Und hier ist auch so ein bisschen Miras Sprichwort, lieber um Verzeihung bitten als um Erlaubnis. Und das hat sie, finde ich, hier ganz gut umgesetzt, denn sie macht es jetzt einfach. Sie betet wieder zu Sinal. So, sie rutscht dann einmal ab, also das Seil rutscht einmal ab, sie kann aber weitermachen. Ihr tut alles weh, Herz pocht, Hände bluten vermutlich fast an der Stelle, später tun sie es. Das Adrenalin hilft, glaube ich, sehr. So, Seil reicht nicht komplett, das heißt, sie muss sich zum Schluss hochhieven und hochziehen.
Weil das Seil auch immer weiter zum Rand rutscht. Also ich meine, das Seil war ja nicht dafür gedacht, dort drüber gelegt zu werden. Und je länger sie hochklettert, desto weiter bewegt sich das Seil wieder quasi Richtung Kante von diesem Kamin.
Sie muss aber an der anderen Seite raus.
Und ganz am Schluss muss sie dann halt einfach mit der Hand dann nach dem Ende greifen. Und sie schafft es auch gerade so, wäre der Kamin ein bisschen länger gewesen, hätte das Seil sie gerade mit raus aus dem Kamin wahrscheinlich wieder gezogen.
Riddick jubelt von oben, also er hat es jetzt auch geschafft, das kriegen wir in dem Moment dann auch gesagt. Rhiannon feuert ebenfalls an. So, jetzt kommt diese Holzrampe. Problem, Holzrampe, die konnte sie noch nicht üben. Also sie ist ja nie an diese Holzrampe gekommen. Das heißt, das ist jetzt ein völlig neues Element. Die ist 3 Meter hoch und wenn man sie schafft, ist man dann auch oben. Also dann ist
das
man
ist
fertig.
Das ist das Letzte. Das ist sogar bei Ninja Warrior ja auch
genau,
das
Letzte. Genau, dann kommt
der Buzzer. Genau, kommt der Und hier wird ja auch die Zeit gestoppt.
Genau.
Also irgendwie.
Nur ohne Buzzer. Frage, wie stoppen die denn die Zeit?
Die haben bestimmt so eine ganz altmodische Uhr. Weißt du, wo dieser Zeiger immer so rund läuft?
Du aufziehen musst.
Genau, ja.
Und da steht da einer. Eins,
Zayden ist doch fürs Zeitstoppen zuständig. Deswegen glaube ich, dass immer die Geschwaderführer für ihr Geschwader die Zeit stoppen müssen. Weil das steht, glaube ich, eine Seite später, dass der Schriftführer hier ist. Die Zeit stoppt. Und das ist halt bei, klar, es sind schon ein paar Kadetten dahingesiegt, aber das sind ja trotzdem noch super viele Kadetten pro Geschwader. Wenn wir jetzt mal die 171, Entschuldigung, durch 4 Geschwader zu teilen und mal gar keine Rücksicht drauf nehmen, ob vielleicht in einem Geschwader schon viel mehr gestorben sind, sind das ja pro Geschwader über 40 Kadetten, wo die dann die Zeit stoppen müssen. Und ich kann mir vorstellen, das wird schon irgendwann ein bisschen öde da oben.
Weißt du, was wir heute vergessen haben?
Was?
Unsere Kapitelzusammenfassung.
Oh.
Huch. Upsi.
Das war, weil du am Anfang so schnell gestartet bist, dass ich kaum noch meine Triggerwarnung unterbringen konnte.
Hoppla, ich war ein bisschen.
Du warst so übermotiviert für das Kapitel.
Upsi.
Können wir jetzt aber uns auch sparen. Sollen wir sie am Ende dranhängen oder einfach komplett jetzt?
Nee. Wer nicht mehr weiß, was vorkam, soll nochmal hören.
Oh, upsi,
das kam mir gerade wie so ein Blitzfusch.
Okay,
oh Mann.
Das nächste Mal müssen wir uns das irgendwo als Hinweis selbst hinschreiben.
Normalerweise mache ich das auch, aber da ich ja nicht in mein Notizbuch, sondern auf dem Computer das geschrieben habe, also auf dem iPad besser gesagt, vergessen.
Gut, so, zurück zur Rampe.
Ja, die Rampe soll simulieren, wie man das Bein des Drachens hochläuft.
Was sie auch nachher nie hinbekommt.
Ja, und deren auch nicht möchte, dass sie mit einem Dolch ins Bein rein hackt.
Ja,
also Vi ist zu klein. Und sie hat nochmal den Zaydens Tipp im Kopf, der richtige Weg ist nicht immer der einzige.
Mhm.
Das hat sie auch so ein bisschen die Nacht über wach gehalten. Ist super, dass man vor so einem anstrengenden Tag nicht geschlafen bekommt. Aber gut.
Ich kenne das aber, wenn ich irgendwas am nächsten Tag anstehen habe, so, selbst wenn das was ist, worauf ich mich super freue, egal was es ist, ob ich positiv oder negativ aufgeregt bin, ich bin dann auch jemand, der super schlecht schlafen kann. Und dann sagt sie ja hier, okay, sie blockt jetzt wie immer ihre Schmerzen aus, macht sich bereit für das, was vor ihr liegt, als würde ihr Leben davon abhängen. Und ich denke mir so, dein Leben hängt ja auch davon ab.
Ja, stopp. Und da kommt von mir eine Frage. Also erstmal, es finde ich schön, dass Rebecca nochmal alles aufzählt, was ihr wehtut. Es wäre einfacher gewesen, aufzuzählen, was ihr nicht wehtut. Aber gut.
Korrekt.
So, jetzt meine Frage zu der Rampe. Sie hat ja kein Seil mehr. Wenn man das nicht hochschafft, diese Rampe, schlittert man ja zurück. Mhm. Aber man stirbt ja in der Regel nicht.
Vielleicht hast du aber für hochzukommen nur einen Versuch. Und dann bist du quasi auch raus.
Ja, und dann?
Da musst du wieder das Jahr von vorne anfangen. Das ist meine Antwort für die Ewigkeit.
Fang immer wieder von vorne an. Meine Frage ist, wie kommst du denn dann wieder runter? Da ist ja kein Seil mehr.
Ja gut, aber irgendwo dort ist ja ein Seil. Da musst du halt 2-3 Meter zurückgehen, weil da am Kamin war ja noch ein Seil irgendwo.
Ja, aber das ist ja auf der anderen Seite vom Kamin.
Ja, aber sind doch alle 2 Meter sind doch Seile.
Ja,
da wird irgendwo noch ein Seil sein.
Oder wird man dann gerettet oder heißt dann, ja, that's it. Du bleibst jetzt da.
Springen. Oder du musst dann halt ein bisschen Anlauf holen und sechs halt springen und runterklettern. Vielleicht ist das auch nochmal eine Möglichkeit zu sterben.
Toll. Wie rennt los wie der Blitz? Mhm. Sie wirft ihren Körper nach vorne und als sie merkt, die Schwerkraft kickt, dann rammt sie den Dolch in das Holz, katapultiert sich damit nach oben, bekommt den Rand zu greifen und nutzt dann den Dolch als Tritt. Und zieht sich hoch.
Mhm. Du hast das gerade so süß nachgemacht. Das war so geil. Das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich gerne eine Kamera mitlaufen hätte. Du warst gerade wie so eine Katze. Ja.
Drache, nicht Eidechse. Hör mal nicht, Quatsch mit der Zunge. So, gut. Jetzt muss sie ja den Dolch nochmal rausholen. Also sie legt sich auf den Bauch, zieht den dann raus. Denk mal, du fällst dabei runter.
Wir hätten uns erstmal geschnitten.
Ja, wie du gestern beim Brotschneiden. Weil das Brot, wie war's?
Knusprig und rutschig.
Vivi war fit und fröhlich und das Brot war knusprig und rutschig.
Ja. Aber das, nein, das kennt ja wohl jeder.
Und deine Hand ist rot und blutig.
Ich habe Violet gechannelt, schon bevor es soweit war.
Oh Gott.
Nur bei mir zu Hause hat ein Zayden gefehlt, der dann gesagt hat, kümmere dich darum.
Das stimmt.
Wo war er, wenn man ihn braucht? Ich habe alles gegeben. Ich habe Violet total authentisch nachgestellt. Und es hat sich einfach kein Zayden vor mir aufgetan.
Aber was heilt denn jetzt schneller? Dein Daumen oder meine Zehe?
Ist beides scheiße im Heilen, würde ich sagen.
Ihr erinnert euch doch noch dran, dass ich in Kapitel 7 so schön gesagt habe, boah, Zehe habe ich mir schon lange nicht mehr gestoßen. 3 Wochen später habe ich mir den Zeh so dermaßen am Couchbein gestoßen, dass er vermutlich einen Knacks weg hat.
Nicht nur vermutlich. Bitte sag's doch, du kannst es auch sagen. Ganz gerade ist er nicht.
Ja, aber meine Finger sind alle nicht so die geradesten und meine Zehen auch nicht.
Der ist aber unnatürlich krumm,
ja,
gerade.
Keine Ahnung, er ist nicht mehr blau, nicht mehr so dick. Ich tape ihn einfach mit dem anderen zusammen, er tut nicht mehr weh.
Okay, nicht mehr so weh. Kurzer Ausflug für alle Fußfetischisten.
Ja, genau, das ist, da kriegen wir bestimmt noch einen Haufen Follower mehr. Naja, auf jeden Fall habe ich mich selbst gejinxt. Vivi hat sich jetzt auch noch weh getan. Läuft bei uns, also uns sollte man wirklich in Luftpolsterfolie einpacken.
Jo.
Wäre besser.
Jo.
Gut. Wie ist jetzt endlich oben? Sie hat es geschafft, ist fix und fertig und ich glaube, dann lässt auch so dieses Adrenalin ja erstmal nach und dann kickt halt einfach alles.
Hast du beim Lesen auch so hart sie gefeiert?
Ja,
ich hätte am liebsten grinsen. Mit dem Buch gejubelt und gesagt, yes!
Ja. Riddick und Rhiannon kommen direkt und sind überglücklich. Wo ist Sawyer? Du hast gerade geguckt wie Sheldon Cooper, wenn er was nicht versteht.
Ja, weil ich überlegt habe, ob Sawyer das Gauntlet nochmal machen musste. Ich meine, beim Training war der ja dabei.
Na klar, der muss ja zur Presentation.
Ja, aber es gibt doch diese Stufen nebendran.
Nein, der musste das machen. Also jetzt mal ernsthaft, Vivi.
Du meinst, wenn der das Jahr wiederholt, muss er auf jeden Fall Gauntlet. Also ich hätte jetzt gedacht.
Und egal wie, selbst wenn er die Stufen hochgehen könnte, wäre er oben und wäre beim Gratulieren dabei. Wo ist der?
Also unten ist er, glaube ich, nicht mehr, weil sie sagen, glaube ich, dass unten nur noch Luca und Tynan stehen.
Richtig.
Aber Trina müsste ja auch irgendwo sein. Vielleicht.
Ja, aber die sind ja nicht so eng wie Riddick, Rhiannon und Sawyer.
Ja, aber Trina und Violet sind ja doch auch schon ein bisschen enger zumindest, weil Violet hat ihr ja auch die Haare geflochten.
Ja, aber das ist jetzt nicht so wie Rhiannon.
Ja, aber mit Sawyer hatte Violet.
Doch, die haben wie einen Pakt geschlossen.
Ja, aber ich wollte damit sagen, so richtig viel kam der hier freundschaftlich auch noch nicht rüber. Vielleicht haben sich die stehen ja auch so ein bisschen an dieser Klippenwand verteilt. Vielleicht standen Sawyer und Trina einfach schon ein paar Meter weiter. Vielleicht waren die jetzt nicht direkt in Ich-stürze-Beinähe. Oder Sawyer ist ja auch so ein kleines bisschen ruhiger in seiner Euphorie als jetzt Rhiannon und Riddock zum Beispiel. Vielleicht hat der auch gedacht, komm, lass die Gute erstmal ankommen, Luft schnappen. Ich glaube, der hat eine stillere Art, sich zu freuen.
Ja, das kann gut sein.
Aber ich finde es halt hier so krass, da als Rhiannon und Riddock sie ja gerade so umarmen und sich einfach nur mit ihr freuen, kommt ja 100% jetzt schon wieder Amber. Es ist zwar noch kein Name genannt, aber she can't do that. Das ist 100% Amber. Und ich finde es so krass, dass hier Riddock, ohne drüber nachzudenken, einfach mal so volle Kanne hier diesen Kommentar über seine Schulter wirft, weil Amber ist zwar nicht seine Geschwaderführerin,
aber sie ist eine.
Sie ist vom Rang aber Geschwaderführerin. Und das ist wieder so dieses, was Riddock halt super gut kann. Wenn es um seine Freunde geht, ist er ohne Rücksicht auf Verluste. Und da ist auch der Mund schneller als alles andere.
Ja, darf sie das? Sie hat es aber gerade getan.
Ja, da hätte er auch den Mittelfinger zeigen können.
Oh ja. Ja,
sie hat's gemacht.
Ja. Genau, also die ersten Stimmen werden jetzt laut. Also es ist wahrscheinlich nicht nur Amber Mavis, die sich fragt, darf man das? Das so ein bisschen wie als Mulan auf einmal den Kaiser umarmt und die hinten dann da stehen so, darf sie das?
Ja!
So ein bisschen habe ich es mir vorgestellt.
Darf ich kurz einen ganz kurzen Amber Mavis-Rand loslassen oder bist du noch nicht so weit?
Ich habe hier stehen, Amber Mavis reißt die Klappe auf und rennt zu Zayden.
Ja, okay. Also ich habe mir aufgeschrieben, Amber Mavis, unsere Geschwaderführerin des dritten Geschwaders.
Oh ja.
Erstens, die ist genauso regelverliebt wie Dane.
Oh, ja.
Also kein Wunder, dass die zwei sich so gut verstehen hier, Die besten Friends.
Ja.
Und jetzt eine Frage an dich. Wäre Dane an Embers Stelle dort oben als Geschwaderführer?
Ja.
Und okay, gut.
Er hätte
genauso reagiert.
Auch den Mund aufgerissen.
Gut, dann kann ich darüber schon mal hinweggehen.
Aber meine Frage ist, warum hat Amber so ein Riesenproblem mit Violet? Also ich glaube, das Problem ist nicht nur, dass hier gerade die Regeln nicht beachtet worden sind, sondern auch, sie hat einfach ein Riesenproblem mit Vi. Also sie hat doch mit Dane geschlafen. Gut, vielleicht diese Gerüchte, dass vielleicht auch Vi und Dane, aber
vielleicht ist sie neidisch auf diese emotionale Verbindung.
Das kann sein. Ich habe mir nur gedacht, eigentlich, wenn sie ja mit Dane so gut kann, müsste sie ja eigentlich eher pro Violet sein.
Mm-mm.
Aber die ist einfach,
ich glaube, die ist so richtig stutenbissig.
Ja, das glaube ich auch. Zayden freut sich innerlich, glaube ich,
dem
riesig.
Geht das so gut ab.
Also runter wie Öl geht das Ganze. Nach außen ist er allerdings Zayden.
Ich habe Embers Drache nochmal nachgeguckt.
Ja, rot. Nee, orange.
Ja, ja, ich wusste, du kommst drauf. Es ist ein orangener Dolchschwanz, auch ein weiblicher Drache übrigens. Wahrscheinlich sind die sich einig. Wahrscheinlich sind die so richtig, so beide, so Lester.
Boah, die sind ganz schlimm.
Wir hassen alle anderen Frauen. Wahrscheinlich hasst auch ihr Drache andere weibliche Drachen.
Möglich.
Der Name ihres Drachen ist Clade. Da musste ich übrigens an Tarzan denken. Ist auch ein Arschloch. Und der Name heißt übersetzt Friedhof oder Schwert.
Was hat die für eine Siegelkraft? Feuer beschwören, oder?
Nein, die Siegelkraft ist bis zum Ende unbekannt.
Oh.
Ja. Schön, oder? Und ich habe noch einen interessanten Fakt für dich und für alle, die zuhören. Amber Mavis ist geboren und aufgewachsen in Tirindor. Nur ihre Familie hat sich nicht der Rebellion angeschlossen, sondern ihre Familie ist loyal zu Neva geblieben.
Oh.
Das heißt, ihre Familie hat sich ganz klar gegen einige andere Familien gestellt. Und ich glaube deswegen, dass das hier nicht nur mit Violet zu tun hat, sondern dass sie auch Zaydens Rolle oder Autorität als Geschwaderführer in Frage stellt. Deswegen wollte ich dir das extra
Dankeschön.
Sagen.
Sehr gut.
Dankeschön.
Wie sagt ja auch, also denkt sich selbst, kein Wunder, dass Dane und sie sich so gut verstehen. Sie sind beide ganz verliebt in den Kodex. Das trifft's ganz gut. So, und jetzt kommt was ich nicht verstanden habe. Warum geht da jetzt Garrick dazwischen? Also, Zayden sind wir uns alle einig, kann Amber gut alleine handeln. Der braucht da einen Garrick nicht dafür.
Ich glaube halt, Amber und auch Garrick benutzen ja hier Nachnamen, ne?
Ja.
Garrick sagt ja, komm, Mavis, ne? So und so und so. Und ich glaube, Amber sagt quasi auch irgendwo Ryerson. You can't tolerate lawlessness within your own wing, Ryerson.
Genau.
Und ich habe deswegen das Gefühl, dass das gut war, dass ich rausgefunden habe, dass die auch aus Tirindor ist, weil sie ist ja im dritten Jahr, wie Zayden und Garrick. Wir wissen nicht, ob die sich nicht persönlich vorher schon kannten.
Das stimmt, aber nochmal, Zayden braucht keinen Garrick.
Ich glaube aber, dass das bei Garrick automatisch so ein bisschen
das
kommt.
Kann gut sein.
Und Garrick beruft sich ja hier auch auf seine Rolle.
Mein Geschwaderführer, ja.
Als Schwarmführer. Mhm. Nee, auch Garrick beruft sich ja auf seine Rolle, dass er ja auch Violet quasi übersteht ist das falsche Wort, dass er ihr Vorgesetzter ist und dass das zuerst mal nicht nur Zaydens Sache ist, sondern auch seine Sache als Schwarmführer.
Ja.
Ich glaube,
dass
deswegen beides spielt eine Rolle. Seine eigene Rolle und dass er automatisch Zayden gegenüber so ein bisschen Beschützerinstinkt hat.
Ja, das stimmt. Zayden gibt so ein bisschen jetzt das Ganze ab an Vi. Also sie soll sich doch jetzt bitte einmal verteidigen.
Ja, weil er weiß, dass sie es kann.
Ja,
er weiß, dass sie intelligent genug ist, um sich da selbst zu verteidigen. Und ich finde es einfach immer wieder süß, wie viel er ihr zutraut.
Das stimmt. Vor allem, weil wir gerade in diesem Kapitel eine Person haben, die ihr gar nichts zutraut.
Genau.
In allem. Mhm. Es wundert mich, dass der sich hier nicht einmischt. Da kommt ja gar nichts. Gut, der ist auch nicht oben, oder? Wo ist Dane? Das ist die große Frage.
Ich dachte, Dane wäre unten, weil sie sagt doch ganz am Anfang, als sie losrennt und wir diesen Satz haben, ich spüre Danes Blick auf mir, der steht, glaube ich, unten, bis die ganze Staffel oben ist.
Das kann natürlich sein, da kann er sich nicht einmischen.
Mm-mm.
Und sie sagt halt, okay, ich habe Sai benutzt, dafür kriege ich bitte die 30 Sekunden Zeitstrafe. Und dann ist ja die Frage, und Ember wird ja dann direkt, was ist mit dem Dolch? Die ist disqualifiziert. Und Zayden denkt sich halt, wie machst du das? Und sie ist raus, du kannst keine Gesetzlosigkeit in deinem eigenen Geschwader dulden, Ryerson. Das ist ja das, was du schon gesagt hast.
Mhm.
Und Zayden guckt einfach nur auf Vi und denkt sich, boah, lass die Alte labern.
Mhm.
Ich lass jetzt hier meine Vi, ist es ja eigentlich schon in dem Sinne, das Ganze jetzt einmal klären. Und witzig ist jetzt, dass Vi Ember den Kodex zitiert und sagt, pass auf. Den Dolch habe ich höchstpersönlich über das Viadukt getragen.
Ja. Und Ember ist ja auch total fassungslos, weil sie denkt ja...
Sie ist die Herrin über den Kodex.
Und deswegen habe ich uns auch den Kodex nochmal nachgeschaut.
Ja. Soll ich gerade einmal zusammenfassen?
Fass du zusammen und dann sage ich nachher was zum Kodex.
In diesem Kodex steht drin, dass alles, was man übers Viadukt trägt, ist einer Person. Also das hat man sich quasi verdient, das darf man behalten. Aber eigentlich ist das dafür da, dass man nichts sich gegenseitig klauen darf. So, jetzt ist es aber so, dass das dann, was man drüber getragen hat, in dem Fall der Dolch, zu der Person gehört, also Teil der Person wird. Und das hat sich wie zu Nutzen gemacht.
Mhm, genau. Und das hat mich nochmal so dazu gebracht, welche Artikel vom Drachenreiter-Kodex kriegen wir überhaupt in Band 1 genannt. Artikel 1 befasst sich komplett mit den Drachen. Das ist einmal dieser erste Satz, ein Drache ohne seinen Reiter und so weiter. Der zweite Abschnitt hat auch mit den Drachen zu tun. Dann kommt Artikel 2. Da geht es um diesen Chain of Command. Wie heißt das im Deutschen? Die Befehlskette.
Ja.
Und auch, wer den Reiterquadranten überhaupt wann betreten darf. Da gibt es nämlich auch ganz klare Regeln für die Infanterie und so. Artikel 3 bezieht sich auf die Kadetten selbst.
Mhm.
Und Violet zitiert ja hier Abschnitt 6. Witzigerweise ist genau von diesem Artikel 3 Abschnitt 2 derjenige, der von Ember nachher missachtet wird.
Mhm.
Also Ember missachtet quasi denselben Artikel, nur einen anderen Abschnitt, als Violet hier zitiert.
Das wird nachher noch eine spannende Sache, wenn
wir
da sind.
Ich wollte nur sagen, es ist witzigerweise genau der gleiche Artikel im Kodex. Artikel 4 wird auch später wichtig, wenn es um die Abstimmung geht.
Mhm.
Und Artikel 5 hat mit romantischen Gefühlen im Reiterquadranten zu tun.
Das wird auch noch spannend.
Den Artikel missachten auf jeden Fall
viele.
Viele. Und dann habe ich mich gefragt, kannte Ember den Kodex gar nicht so gut, wie sie selbst dachte? Oder legt sie ihn einfach komplett nach ihren Ansichten aus?
Wie legt ihn ja hier auch nach ihren Ansichten aus? Deswegen, also sie schlägt ja Ember hier mit, beziehungsweise erst schlägt wie? Naja, sie schlägt Zayden nicht, sondern sie zitiert Zayden, es weiß nur keiner. Mit der richtige Weg ist nicht der einzige Weg.
Aber sie sieht es schon so ein bisschen als so Kontra gegen ihn.
Ja, klar,
sie sagt
natürlich.
Ja sogar, I use his own words against him. Und ich frage mich, warum sieht sie das so? Weil sie muss ja ihm gerade gar nichts beweisen.
Nee, sie muss nur sich begründen können.
Genau, aber deswegen frage ich mich, warum sie ihn hier auch so als Gegner wahrnimmt, wenn er ja so ganz offensichtlich eigentlich auf ihrer Seite steht.
Genau, und Zayden nagelt dann immer noch wie mit dem Blick fest. Und sagt aber zu Ember, sie hat dich geschlagen. Und dann sagt ja Ember, mit einer Formsache. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Ember klar wird, shit, sie hat es anders ausgelegt als ich, aber es geht durch, sie hat recht.
Ja, Und dann dreht er sich ja auch zum ersten Mal so ein bisschen zu Amber um. Mhm. Und dann steht hier nur mit einem Blick, den ich niemals
abbekommen
möchte. Und ich hätte eigentlich ganz gerne gewusst oder genau gesehen, wie der Amber angeschaut hat.
Vor allem ist Zayden ja kein Mensch, der große Gesten macht. Das heißt, das muss mit sehr wenig, sehr viel, passiert sein.
Ja.
Und was ich witzig finde, dass sie dann sagt, du denkst wie eine Schriftgelehrtin.
Ja.
Ja, danke.
Ich wollte gerade sagen,
ich kann kämpfen wie eine Reiterin und ich bin auch schlau dazu. Wo ist jetzt die Beleidigung, bitte?
Genau. Ja, das war halt so, da hat sie eigentlich den Dane rausgekehrt, den inneren, also Amber meine ich jetzt. Mhm. Sie hat nämlich genau wie ein protziges Kind noch versucht, krampfhaft da irgendwie eine Spitze zu setzen. Und es ging einfach nur peinlich schief.
Ja, das stimmt. So, und jetzt kommt eigentlich ein Taren-Moment. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Denn Vis Hände bluten doch. Und Zayden sagt, Sorengale, du tropfst. Tu was dagegen. Und später haben wir fast die gleiche Situation. Und Taren sagt auch, du blutest, mach, dass es aufhört. Ja. Also, das finde ich so lustig.
Ich glaube auch, dass die zwei viele Parallelen haben.
Ja.
Die haben auch nicht umsonst dieselbe Augenfarbe.
Das würden sie aber nie zugeben.
Ja.
Weder Zayden noch Taren.
Rebecca hat es ganz offensichtlich gemacht. Ja. Die haben ja sogar dieselbe Augenfarbe. Und die sind sich so oft einig. Und wie du sagst, sie wollen es aber eigentlich nicht.
Oh nein. Das ist so. Und ich glaube, dass The Gale manchmal einfach so Arme verschränkt neben dran stehen und sich denkt so, warum? Mit was habe ich das verdient?
Ja. Aber es ist einfach eine super coole Szene hier.
Total cool. Also, wie ist oben, Rhiannon ist oben. Die ganze Staffel hat es tatsächlich geschafft. Das finde ich einen tollen Abschluss des Kapitels.
Sie freuen sich auch für alle.
Ja, und dass der letzte Satz ist, wir schaffen es alle.
Die freuen sich sogar für Tynan und Luca, unsere beiden Arschgeigen.
Also hier ist kurzer Staffelzusammenhalt angesagt.
Das habe ich ja eben gemeint. So ja. Wie sie sich davor zerfleischen, kriegen sie hier einmal die Kurve. Und ich muss einfach noch mal kurz die Frage einwerfen, für alle, die eine Idee haben, wie hat Tynan es jetzt an diesen Wrecking Balls vorbeigeschafft?
Ich kann dir vielleicht noch eine Antwort drauf geben. Ich denke, dass in dem Fall dann auch so viel Adrenalin kickt, und diese Todesangst größer ist als je zuvor. Und auch dieses Wissen, wenn ich es jetzt hier nicht schaffe, habe ich ein Riesenproblem. Und der Jack Barlow-Fanclub ist, glaube ich, auch not amused, wenn man das nicht schafft. Und das spielt alles, glaube ich, zusammen, dass er es dann doch hinbekommt.
Ja, aber insgesamt ein sehr, sehr schönes Kapitel. Vor allem diese Szene mit Amber habe ich hart gefeiert, weil ich kann einfach solche Frauen nicht gut leiden wie Amber. Die einem auch nichts gönnen oder die wirklich so auf ihr Recht da beharren oder aus falschen Gründen, wie du schon gesagt hast, aus irgendeiner Eifersucht heraus oder aus einer Regelverliebtheit. Das geht für mich schon so in diese Richtung, so ein leichtes Mobbing ja auch, was sie macht.
Ja.
Und ich liebe es, wenn in Büchern sich dann jemand dagegen stellt und weist die in ihre Schranken.
Ja.
Ich habe sie auf jeden Fall ab dieser Szene komplett gehasst und noch mehr oder bestärkend dazu dachte ich mir, Dane, mit wem du dich umgibst, sagst auch alles über dich aus.
Ja, und mich freut es noch mehr, wie Amber dann später dahin geht.
Genau. Und wir hatten ein bisschen Zayden-Zayden-Moment.
Ja, aber jetzt, wie mein
Herz. Ich weiß es. Wir haben das Gauntlet bewältigt. Das heißt, wir treffen auf die Drachen.
Ja.
Ich wollte es dir lassen, den Moment, dass du es sagen darfst.
Ja, ich freue mich. Jetzt kommen endlich die Drachen.
Ich freue mich auch sehr.
Es ist immer so süß in den Kapiteln. Man merkt immer, wenn du auf einmal so dahin träumst und schwärmst. Und ich glaube, jetzt komme ich dazu. Ich mach das auch.
Du träumst auch.
Aber von den Drachen.
Ich weiß. Die Drachen sind schon sehr cool. Ich freue mich auch unfassbar auf diese Szene beim Dreschen.
Ja.
Das ist so eine interessante Szene.
Ich muss sagen, das nächste Kapitel ist jetzt wirklich so ein erster Vorgeschmack auf das, was dann beim Dreschen kommt. Und ich finde es immer noch so lustig, Mark hat das Ganze ja nur angefangen zu lesen, uns zuliebe.
Ja.
Also er konnte damit am Anfang wirklich gar nichts anfangen.
Nee.
Und dann hat sie ihn aber schon so ein bisschen gepackt. Und an Donnerstagen bin ich ja grundsätzlich nicht zu Hause. Und da hat er halt weitergelesen, dann habe ich auf einmal die Nachricht bekommen, oh, der schwarze Drache hat gerade das erste Mal geredet. Ich habe ein bisschen Gänsehaut und da wusste ich, na, Marc ist auch drin.
Er ist auch drin.
Ja.
Ja. Nee, das wird toll.
Ja. Und Baby Andana ist ja noch süß.
Baby Andana ist sehr süß.
Pubertier Andana. Das wird lustig.
Gut. Ach, beenden wir damit die heutige Folge.
So, wir müssen jetzt noch ein bisschen was arbeiten.
Stimmt. Ja, wir müssen unser Versprechen einlösen. Weswegen ich heute Morgen extra...
Ja, ich gehe mich jetzt noch umziehen.
Ich wollte gerade sagen, du hast noch den gemütlichen Teil an dir. Ich bin ja hier nicht zu Hause. Ich hätte eine Jogginghose mitbringen können.
Ja.
Ich habe nicht darüber nachgedacht. Es ging aber. Die Jeans hat sehr viel Stretchanteil.
Sehr gut. Ja, wir nehmen jetzt erst ein Foto auf. Ein Teaser-Foto sozusagen.
Das kommt sogar heute schon, am Tag der Aufnahme wahrscheinlich.
Also dann, wenn die Leute das hören, ist es ja schon eine Woche alt.
Ja.
Falls ihr es noch nicht gesehen habt.
Deswegen habe ich ja auch gesagt, am Tag der Aufnahme. Ja,
genau. Und dann drehen wir noch ein Reel.
Wir versuchen es.
Oh Gott.
Tiffy steht sowieso nicht so gerne vor der Kamera.
Ja, also ich stehe gerne auf einer Bühne tatsächlich. Das macht mir schon Spaß, so moderieren oder also an Weihnachtsfeiern mache ich das ja öfters mal. Oder halt singen mache ich auch unfassbar gerne auf einer Bühne. Aber so Reels drehen, das wird eine andere Sache. Also, keine Ahnung.
Also, entweder wird es ein gutes Reel oder
für euch der
lustig. Oder es wird für euch super lustig, weil wir uns ein bisschen dämlich dran stellen. Egal wie, wir trauen uns hoffentlich zu posten, oder? Vielleicht können die die Folge hören, das dann ja schon für sich beantworten, ob wir uns getraut haben, das zu posten.
Ja.
Wir sind bemüht, Marc ist als Unterstützung am Start.
Ja, der muss das Ganze ja filmen. Der muss filmen. Also gut gefilmt wird es auf jeden Fall sein, weil der kann das.
Super. Die Kameraführung 1A. Inhalt,
Schauen wir mal. Du schneidest das ja. Ich bin ja für Folgen schneiden zuständig. Du für den Rest, das musst du irgendwie retten.
Oh Gott.
Mit ein paar Filtern oder was.
Ich mache mir echt Gedanken. Bisher waren ja alle so nett. Und die ganzen Kommentare waren bisher eigentlich sehr respektvoll und konstruktiv. Und ich hoffe gerade einfach nur, dass auch bei unserem Reel-Versuch es so bleibt.
Ich muss sagen, das kostet mich wirklich Überwindung jetzt.
Das Schlimme ist nur, wenn wir das Reel schon, bevor diese Folge rauskommt, posten, hören die Leute nicht unseren krampfhaften Aufruf, einfach ein bisschen nett zu bleiben.
Ja, no risk, no fun, hätte ich gesagt, ne?
Okay.
Da müssen wir jetzt durch.
Wir ziehen es durch. Damit beenden wir das Ganze, oder?
Ja.
Machen uns bereit. Und ihr hört uns nochmal zur nächsten
Drachenstunde.
Tschüss.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.